Mit dem KI-Forscher Thilo Hagendorf von der Universität Stuttgart habe ich über die KI-Ethik gesprochen. Im ersten Teil des Gesprächs versuchen wir, einen Überblick über das Feld der KI-Ethik zu geben. Von Fairness bis hin zu weitreichenden katastrophalen Risiken und einigem mehr. Im zweiten Teil des Gesprächs konzentrieren wir uns primär auf das, was Thilo Maschinenpsychologie nennt. Insbesondere auf die Frage, ob Sprachmodelle ein Verständnis von Täuschung und die Fähigkeit zu täuschen haben. Viel Spaß beim Hören. Erstmal, Thilo, kannst du deinen Werdegang beschreiben und beschreiben, warum du zur KI-Ethik forschst?
Ja, tatsächlich habe ich einen Hintergrund in den Geisteswissenschaften. Also ich habe Fächer wie Philosophie und Germanistik, Kulturwissenschaften, Medienwissenschaften studiert. Und meine berufliche Laufbahn fing auch in eben diesen Fächern an einem Forschungsinstitut, das sich der Technikethik widmet. Damals ging es dann ja um so Themen wie Körperscanner an Flughäfen oder VR-Brillen oder auch ein bisschen soziale Netzwerke oder Ähnliches. Aber als dann das maschinelle Lernen aufkam, glaube ich, habe ich recht schnell gesehen, dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und habe angefangen, mich darauf zu spezialisieren, eben Ethik in diesem Feld zu machen. Wobei ich dann tatsächlich von dieser rein philosophischen Ethik immer stärker in die Computerwissenschaften und heute auch in die Psychologie gegangen bin, sodass ich eigentlich jetzt mich als sehr interdisziplinären Forscher sehen würde, der ungern, ehrlich gesagt, heutzutage in diese Schublade Philosophie gesteckt wird.
Das liegt daran, dass du denkst, dass die Philosophie manchmal zu wenig Praxisbezug hat, oder? Und du gerne recht angewandte interdisziplinäre Forschung machst?
Na, ich glaube, dass Set an Methoden, das es in der Philosophie gibt, das reicht dazu aus, um gute Literaturstudien etwa zu machen, aber es reicht meiner Meinung nach nicht dazu aus, um zum Beispiel Technologien zu untersuchen oder eben auch Technologien anzuwenden, wie das maschinelle Lernen. Dafür muss ich eben ein Stück weit auch in die Informatik schauen. Und ich bin ehrlich gesagt nicht so sehr an Fächern interessiert, sondern an Themen. Und das Thema maschinelles Lernen oder künstliche Intelligenz ist nun mal eines, das auch diese technische Seite oder das Beherrschen der Technik quasi ein Stück weit mit erfordert. Deshalb finde ich eigentlich transdisziplinäre oder interdisziplinäre Forschung ganz, ganz wichtig.
Wann ist dir die Bedeutung des Themenfeldes KI klar geworden und welche konkreten Fragen oder welche Entwicklungen haben dich dann daran gepackt?
Also man spricht ja immer vom KI-Sommer, vom derzeitigen. Es gab ja immer wieder Trends, wo man sehr stark sich fokussiert hat auf KI und dann wieder weniger stark. Und das tiefe Lernen oder das Deep Learning hat, glaube ich, so 2015 einen sehr starken Aufschwung gehabt. Vor allen Dingen die Bilderkennungsverfahren, da hat man einfach unglaubliche Fortschritte erzielt und auch unglaubliche Dinge damit erreicht. Und vielleicht war es so, ich schätze mal 2016, 2017, dass das immer mehr dann auch bei mir in meiner Arbeit ankam. Und von da an wurde mir dann eben immer deutlicher, dass ich meinen Horizont erweitern muss und dass es für mich eben nicht nur ausreicht, sozusagen philosophisch zu denken.
Und später kamen natürlich die großen Sprachmodelle auf, die eben mit viel Rechenleistung und vielen Daten trainiert werden. Und spätestens seit dem letzten Jahr ist, glaube ich, einer breiteren Öffentlichkeit klar, dass das schon eine transformative Entwicklung sein wird. Ich würde gern im Gespräch mich grob an zwei Veröffentlichungen von dir orientieren, nämlich Mapping the Ethics of Generative AI, eine Art Literaturstudie, und an Deception Abilities Emerged in Large Language Models, also an einem Artikel über Täuschungsverhalten in KI. Bevor wir in das erste Paper reingehen, kannst du generell was zu deinem Forschungsansatz sagen, den Methoden, denen du dich bedienst?
Ja, natürlich, du hast schon erwähnt, ich mache auch Literaturstudien, aber gleichermaßen bin ich an genuin empirischer Forschung interessiert, die jetzt Modelle oder das Verhalten von Modellen, etwa Sprachmodellen, analysiert. Ich habe 2021 angefangen, intensiv mit Sprachmodellen zu arbeiten. Das war noch bevor ChatGPT ja wirklich diesen riesigen und, denke ich, auch berechtigten Hype um selbige ausgelöst hat. Und dabei geht es nicht unbedingt sogar nur darum, Benchmarks mit diesen Modellen durchzuführen oder eigene Tests, eigene Experimente mit ihnen zu entwickeln, sondern was wir auch gemacht haben, wir haben die Leistung von Sprachmodellen damit verglichen, wie Menschen in Tests sich verhalten, um hier also wirklich Sprachmodelle und menschliche Kognition unmittelbar zu vergleichen. Also es ist letztendlich ein breites Spektrum an Methoden. Und auch hier muss ich sagen, ich versuche immer Neues zu lernen. Ich versuche immer, mir das beizubringen oder von anderen das zu lernen, was ich eben für meine Forschungsfrage gerade brauche. Und es ist eben, ja, kann ich nochmal sagen, mir ist ganz wichtig, dass man nicht sozusagen Lehnstuhlforschung macht oder ja, Lehnstuhlarbeit, wo man einfach nur am Tisch sitzt und sozusagen nachdenkt und irgendwie Literatur liest und dann diese Literatur neu kombiniert, sondern das Empirische ist mir schon im Lauf der letzten, sagen wir mal, mindestens 5 Jahre eigentlich immer wichtiger geworden.
Wir orientieren uns jetzt trotzdem erst an dem Aufsatz, der interessiert ist an dem Stand des Feldes der KI-Ethik, der KI-Forschung, den du ja aber auch mit dem Hintergrundgedanken, mit der Motivation gemacht hast, dass man schaut, wie nah die Themen, die besprochen werden, sind an den tatsächlichen Themen, an den Problemen, die aufkommen, die über- und unterbewertet sind und so weiter. Was ist so dein herausgezoomter, dein allgemeiner Eindruck von dem Feld der KI-Ethik? Wird es einem Anspruch gerecht? Fokussiert es sich auf die richtigen Themen? Hat es den Einfluss, den es haben sollte?
Das sind gute Fragen. Ja und nein, schwer zu beantworten. Also die KI-Ethik hat jetzt, glaube ich, in den letzten 5 Jahren eine rasante Entwicklung hinter sich. Es fing ja alles damit an, dass man ja Listen an abstrakten Prinzipien veröffentlicht hat, wo man gesagt hat, ja, das ist jetzt wichtig für KI. Da stand dann irgendwie Fairness, Privatheit, Erklärbarkeit, Transparenz, also organisationale Transparenz und derlei Dinge mehr. Und irgendwann ist man dann auf die Idee gekommen, wir müssen diese Listen an abstrakten Prinzipien irgendwie auch in die Praxis übersetzen. Dann gab es eben diesen Practical Turn in der KI-Ethik, wo man dann diese High-Level-Guidelines quasi verfeinert hat. Und dann irgendwann hat man gemerkt, das ist ja eigentlich nur ein deontologischer Ansatz. Also in der Ethik bezeichnet die Deontologie eine Herangehensweise, wo man einfach ja Regeln aufstellt und sagt, man soll sich an diese Regeln halten. Aber es gibt ja auch zum Beispiel den Utilitarismus oder tugendethische Ansätze, dass man, das hat man dann eben auch in der KI-Ethik adaptiert, hat zum Beispiel tugendethische Ansätze speziell für das KI-Feld entwickelt, wo ich mich übrigens auch ein Stück weit mit meiner Forschung daran beteiligt habe. Und heutzutage ist es so, dass ja vor allen Dingen durch generative KI, also Sprachmodelle oder ja auch multimodale Modelle, man neue Felder sich erschlossen hat, also zum Beispiel AI Safety und AI Alignment, wo es also darum geht, zum einen, welche Gefahren stellen KI-Systeme eigentlich für ja, die Menschheit in Anführungsstrichen oder umgekehrt, wie können wir KI-Systeme dazu bringen, das zu machen, was wir Menschen eigentlich wollen. Das ist dieses große Feld Alignment. Und da passiert schon auch eine Menge, da gibt es eine Menge technischer Forschung, gibt es eine Menge theoretischer Forschung. Da Generalaussagen zu treffen, ist schwierig. Ich glaube, manches ist Whitewashing. Ich glaube, manches ist echter, wirklich guter Fortschritt. Manches ist zu technisch, manches ist zu theoretisch. Kommt immer darauf an, wo man seinen Blick quasi hinwirft.
Dann werden wir vielleicht konkreter zur Einordnung noch. Alignment, der Begriff kommt bestimmt ein paar Mal auf, gibt es auch schon bereits eine eigene Folge zu, ist eine Ausrichtung an gewissen Werten. Und dann muss man sich natürlich darüber unterhalten, wessen Werte und welche Werte. Und die Werte, die man dann aufstellt, wenn du sagst, bei dem deontologischen Ansatz hat man dann eine Reihe an Prinzipien und so weiter. Das reicht ja auch noch nicht, das kannst du der KI nicht einfach geben, sondern die müssen irgendwie operationalisiert werden. Was ist dir aufgefallen bei dem Blick auf die Literatur, die wissenschaftliche Fachliteratur zur KI-Ethik hinsichtlich der Schwerpunktsetzung und wie nah an der Empirie die Forschung auch ist und wie sehr sie sich auf sich selber bezieht?
Ja, also für den Aufsatz, den du erwähnt hast, habe ich 179 Aufsätze händisch kodiert, das heißt sehr detailliert auch gelesen. Diese ja, knapp 180 Aufsätze waren wiederum eine Selektion aus mehr als 1000 Aufsätzen, die ich initial beim Screening unterzogen habe. Und wenn man so viel Literatur liest, dann glaube ich schon, kriegt man einen ganz guten Überblick und ein ganz gutes Gefühl für diesen Diskurs. Und was mir da eben sehr stark auffiel, ist, dass es bestimmte Themen gibt, die immer wieder oder bestimmte Risikoszenarien, die immer wieder erwähnt werden. Und ich aber zunehmend das Gefühl hatte, sie werden einfach nur erwähnt, weil sie in anderen Aufsätzen erwähnt sind. Also so ein Popularitätsbias hat sich da quasi in der Literatur hervorgetan. Und ja, da könnte man einige Beispiele nennen, aber ich glaube, das, was mir am meisten aufgefallen ist, ist, dass in der ethischen Literatur immer wieder diese Gefahr benannt wurde, dass Menschen Sprachmodelle missbrauchen, um Pathogene leichter herstellen zu können. Oder Viren, die sich dann quasi verteilen und große Gefahren dann für Gesellschaften oder vermeintlich die ganze Menschheit darstellen. Und wenn man das zurückverfolgt, woher kommt eigentlich dieses Risikoszenario, dann merkt man, dass es dazu nicht mal einmal eine Handvoll an empirischen Untersuchungen gibt und dass diese entweder sehr schlecht gemacht sind und eigentlich diesen Schluss gar nicht zulassen, der dann in der Ethikliteratur immer wiederholt wird, oder es sind Untersuchungen oder im Speziellen eine, die tatsächlich auch sehr jüngst erst bei OpenAI gemacht wurde, die diesem Risikoszenario eigentlich komplett widersprechen. Und die sagen, Sprachmodelle sind in keinster Weise, also erstens nützlich dazu, ein Pathogen zu erstellen, weil dazu brauche ich ein Labor und. Das kann mir ein Sprachmodell unmöglich geben. Aber letztendlich auch was Instruktionen, wie ich an bestimmte Materialien komme, angeht, muss ich ja es letztendlich auch mit der Alternative vergleichen, nämlich mit Suchmaschinen wie Google. Und sind Sprachmodelle da in irgendeiner Weise effizienter? Nein, sind sie überhaupt nicht. Und so, ja, gibt es ein paar Beispiele, wo man dann doch gemerkt hat, diese Risikoszenarien, die immer wieder in der Literatur erwähnt werden, sind die wirklich so prävalent oder sind die wirklich so vorherrschend oder sind das eigentlich hauptsächlich Diskurseffekte?
Ja, und ich glaube, das mit der Pathogenkreierung, das kam wahrscheinlich auch aus vorempirischen Spekulationen. Und man kann sich ja auch vielleicht vorstellen, wie es hilfreich sein kann, wenn dir ein Sprachmodell dabei hilft zu entscheiden, okay, auf welches Virus sollte ich mich fokussieren, wenn ich möglichst großen Schaden anrichten sollte. Aber wie du sagst, man muss ehrlicherweise dann den Vergleich mit Suchmaschinen machen. Und mir fällt auch nur sehr wenig Forschung dazu ein, wo Leute konkret untersucht haben, wie gut Modelle jetzt schon sind. Wobei wir natürlich dann immer fairerweise auch sagen müssen, ein Teil der Forschung ist auch antizipierend und dann kann man überlegen, ob das in Zukunft möglicherweise ein größeres Problem werden könnte. Aber manchmal, mir fällt auch eine bekannte deutsche Ethikerin ein, die das durcheinander geworfen hat, weil dann hat man vielleicht in der Zeitung gelesen, eine KI hat viele neue Pathogene, viele toxische Moleküle kreiert und dann denkt man automatisch, das war das Sprachmodell, dabei war das ein Modell aus der Pharmazeutik und das muss man auch noch einordnen. Solche Moleküle müssen hergestellt werden können, brauchst Zugang zu vielen Ressourcen. Und wenn man sich darum sorgt, dann braucht man konkrete Forschung dazu und muss eben diese Versuche machen, zum Beispiel zu schauen, wie viel besser können Studierende einen realistischen Plan entwickeln, wenn sie Zugang zum Sprachmodell versus Zugang zu Google haben. Vielleicht gehen wir einmal durch die Liste der Themen in der KI-Ethik. Die sind grob sortiert in Themencluster und wir fangen an mit den größten Themen und arbeiten uns dann vor zu dem, was seltener und seltener erwähnt ist in der Forschung. Thema Nummer eins wäre Fairness und Bias. Erzähl dazu, was sind da die zentralen Sorgen und wie berechtigt sind die?
Ja, insofern ist es wirklich das, was am allerhäufigsten in der Literatur erwähnt wird und wo es, denke ich, auch tatsächlich die meiste empirische Forschung dazu gibt, dass einfach verschiedene Arten von Biases untersucht werden. Der Mechanismus dahinter ist letztlich immer fast der gleiche, nämlich dass aus Trainingsdaten, die ja von Menschen erstellt worden sind, bestimmte diskriminierende Muster maschinell erlernt werden und dann auch maschinell perpetuiert werden in Outputs, die etwa ein Sprachmodell erzeugt. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch eine der großen Erfolgsgeschichten ist, wenngleich es natürlich immer noch viel zu tun gibt, aber weil es diesen intensiv geführten Diskurs zu Fairness in KI gibt, werden auch sehr viele Forschungsgelder dem Thema gewidmet und es wird einfach sehr viel an technischen Lösungen dafür geforscht. Und also ich will das Problem nicht kleinreden, ich will auch nicht sagen, dass es keinerlei Diskriminierung mehr in KI-Systemen gibt, ganz im Gegenteil, aber nichtsdestotrotz, wenn man vergleicht, etwa allein nur den Sprung zwischen GPT-3 und ChatGPT, also GPT-3 war das Modell vor ChatGPT, und sich anschaut, wie schwierig es ist, ChatGPT dazu bekommen, eine diskriminierende Aussage zu treffen, versus wie leicht das noch mit GPT-3 war. Also in anderen Worten, wenn man sieht, wie erfolgreich dort diese Bias-Reduktionsmaßnahme war, also das sogenannte Reinforcement Learning from Human Feedback, dann muss man doch auch echt anerkennen, was für gute Arbeit dort geleistet worden ist. Und man muss die natürlich weitertreiben. Es gibt natürlich immer noch Rassismus und Sexismus und andere Formen von Diskriminierung in den Systemen. Aber hier tut sich was. Ja, ich bin da relativ optimistisch. Man darf natürlich auch nicht den Anspruch haben, perfekte Fairness herzustellen, denn das geht nicht. Also, weil Fairness ist nicht einfach Fairness, sondern es gibt Fairness-Definitionen, die schließen sich auch teils gegenseitig aus. Dann gibt es ja eben entsprechende Fairness-Metriken. Dann gibt es Probleme, dass man bei generativen KI-Systemen im Vergleich zu diskriminativen oder ja, ich sollte in dem Zusammenhang eher sagen, im Vergleich zu klassifizierenden KI-Systemen, dass man nicht genau weiß, wie soll man diese Metriken auf diese generativen Systeme anwenden. Also es gibt da immer noch ja viele Knacknüsse, aber nichtsdestotrotz, da hat sich vieles getan.
Vielleicht zur Terminologie kurz, also dieses Reinforcement Learning from Human Feedback ist eine Art des Verstärkungslernens, wo wir dann das schon vortrainierte Modell nehmen, das auf Grundlage der großen Datenmengen lernt und da eben vielleicht auch dann überdurchschnittlich häufig negative Aussagen mit einer bestimmten Ethnie oder einer Spezies oder so verbindet. Und dann kann man das im zweiten Schritt, wenn man dann die Modelle unterschiedliche Outputs generieren lässt und ihnen sagt, das war besser, das war weniger gut, kann man viel davon raustrainieren sozusagen. Und bei den diskriminativen Modellen, da denkst du vielleicht eher an sowas wie KI einzusetzen in der Klassifizierung von Bewerbungen oder so etwas?
Genau, also wenn ich zum Beispiel sage traditionelle Machine Learning-Verfahren, dann meine ich damit eben Modelle, die zum Klassifizieren oder Vorhersagen oder zum Erkennen von Anomalien benutzt wurden. Also alles Anwendungsfälle, wo jetzt nicht Inhalte generiert wurden. Das ist ja jetzt eben dieses Charakteristikum dieser letzten Erfolgswelle quasi im KI-Feld, dass man jetzt generieren kann, sei es Text, sei es Bilder, sei es Audio, sei es sogar Video, Code natürlich oder Roboterbewegungen. Dieses Generative ist ja jetzt das, was quasi den Unterschied macht zu diesen traditionelleren Verfahren.
Also beim Thema Fairness sind wir eigentlich, kann man sagen, auf einem guten Weg und es ist tatsächlich ziemlich schwierig. Das merkt man auch schnell, wenn man mit den Modellen interagiert, allzu offensichtlichen und selbst relativ subtilen Rassismus oder Sexismus oder so hervorzurufen. Glaubst du, es passiert in der Forschung genug, dass auch die KI-Modelle, das ist auch für Sicherheit und so weiter relevant, ausreichend mit der Alternative verglichen werden? Also vielleicht müssen wir uns bei Fairness dann auch fragen, wenn das KI-Modell nicht perfekt fair ist, aber fairer als der menschliche Personalmanager, vielleicht haben wir dann trotzdem einen Grund, das einzusetzen.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, hier gibt es das Problem, dass Menschen die Tendenz haben, Fehler bei Maschinen noch mal fast übler zu nehmen als Fehler bei Menschen. Also ich glaube, sehr anschaulich kann man das daran sehen, dass wenn es Unfälle mit autonomen oder teilautonomen Autos gibt, also ein Unfall reicht aus, um weltweit Schlagzeilen zu machen. Und ja, das Verzeihen gegenüber der Maschine ist quasi viel geringer als das Verzeihen gegenüber menschlichen Fehlern. Und deshalb glaube ich, dass auch wenn man sagen kann, ja, ein Auto, ein teilautonomes oder gar autonomes Auto ist im Durchschnitt sicherer als menschliche Fahrer, Fahrerinnen, dann gibt es da trotzdem noch quasi gewisse Hürden in der Öffentlichkeit, was die Akzeptanz gegenüber diesem Sachverhalt angeht. Aber ich persönlich würde sagen, aus so einer utilitaristischen Perspektive, sobald eine Technologie fairer entscheidet und dennoch imperfekt ist, sollte man sie trotzdem nehmen. Ja. Oder sicherer entscheidet, um bei diesem Autobeispiel zu bleiben.
Genau an das Beispiel habe ich auch gedacht, weil natürlich, wie du sagst, jedes Mal es dann groß in den Medien ist, während wir ungefähr 3000 Verkehrstote in Deutschland jedes Jahr haben, was natürlich weniger groß in den Medien ist und die Systeme immer besser werden. Und wenn man dann behaupten möchte, dass es irgendwie ein intrinsisches Gut ist, wenn zumindest offensichtlicher ein bestimmter Mensch schuld ist oder so, dann muss man das zumindest argumentieren und sagen, warum das dann höher gewichtet werden sollte als ein tatsächlich geringerer Schaden, den man erreichen könnte. Dann lass uns zum zweitgrößten Thema, nämlich Sicherheit, kommen. Ein relativ breites, großes Feld. Was sind da die größten Sorgen?
Ja, AI Safety ist tatsächlich so eine Art Schwesterforschungsbereich der KI-Ethik. Und bei meiner Literaturstudie ist eigentlich rausgekommen, dass Risikoszenarien im Kontext von Artificial General Intelligence, also allgemeiner oder vielleicht sogar superhumaner KI, dass das ja so das am meisten hervorstechendste ist. Also da geht es um ja Sorgen dafür, dass eventuell KI-Systeme tatsächlich auch mal ein existenzielles Risiko für die Menschen darstellen, dass sich ja, KI irgendwie gegen die Menschheit wendet. Es geht darum, dass KI-Systeme sich selbst vervielfältigen können. Also ein Sprachmodell generiert dann den Code für ein noch besseres Sprachmodell. Es geht darum, dass KI-Systeme Menschen möglicherweise täuschen können, zum Beispiel sich in Testsituationen völlig anders verhalten, als wenn sie dann außerhalb von Testsituationen genutzt werden. Oder es geht darum, dass man befürchtet, dass zukünftige KI-Systeme verhindern können oder lernen zu verhindern, wie man sie abschaltet, dass man dann gewisse Dynamiken, gewisse autonome Dynamiken gar nicht mehr stoppen kann. Es geht darum, dass KI-Systeme möglicherweise Schadsoftware autonom generieren, die dann eine Gefahr ist für Infrastrukturen, auf die Menschen angewiesen sind. Also da gibt es eine Reihe an, ja, ich würde sagen, spekulativen Szenarien, wo man geteilter Meinung sein kann, ob es jetzt quasi wirklich wert ist, sich darüber Gedanken zu machen. Meine persönliche Haltung dazu ist immer, dass ich da agnostisch bin. Also ich würde nicht sagen, dass das jetzt völlig falsch ist, zu glauben, dass KI ein existenzielles Risiko zum Beispiel darstellt für die Menschheit. Aber ich bin auch niemand, der in dieses Horn quasi bläst und sagt, oh ja, das ist jetzt total, total schwierig, weil ich persönlich jetzt, wenn ich die aktuellen Entwicklungsschritte mir anschaue, da jetzt noch nicht sehe, was für mich persönlich jetzt in diese Richtung zeigt. Also ja, wie gesagt, ich bin da agnostisch. Aber das ist im Grunde genommen sind solche Themen, die in dem AI-Safety-Field viel diskutiert werden.
Ich glaube, was man, korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, aber ich glaube, was man beobachtet, ist, dass es schon auch gewissermaßen Camps gibt und die einen sich stärker auf derzeitige Probleme bereits fokussieren wollen und die für gravierender halten und das andere für viel zu spekulativ. Und die anderen sind eben antizipierender und natürlich auch weiter in die Zukunft hinaus antizipierend. Und je spekulativer wird das dann und halten das einfach für die größeren Risiken und deswegen auch für die wichtigeren. Natürlich muss man priorisieren und kann nicht an allem gleichzeitig arbeiten, aber vielleicht gibt es auch relativ viele, viele Überlappungen. Was glaubst du, woher kommt das? Warum? Vielleicht auch psychologisch oder vom Ansatz her, was sorgt dafür, dass es da relativ viel Uneinigkeit gibt? Das ist auch, glaube ich, selbst wenn man die Argumente gut kennt und sich gut mit Leuten unterhält und so weiter, kommt es nicht unbedingt zu einem Konsens. Also in der Klimawissenschaft sind sich alle seriösen Wissenschaftler einig über den menschengemachten Klimawandel. In der KI-Sicherheitsforschung gibt es eben noch sehr, sehr viel Unsicherheit.
In der Klimaforschung, denke ich, gibt es einfach sehr, sehr viele jetzt schon empirisch beobachtbare Sachverhalte, die deutlich zeigen, wo die Reise hingeht. Man kann Trends extrapolieren in die Zukunft und merkt, oh, das endet nicht gut. Und bei der KI, ja, wir merken, die Systeme werden quasi kognitiv immer performanter, sie können immer mehr. Aber so wichtig das Extrapolieren dahingehend, dass man am Ende dann bei einer existenziellen Gefahr landet, das ist schwierig und braucht eben wirklich sehr viel Spekulation. Du hast gesagt, ja, gibt es da vielleicht auch psychologische Erklärungen? Ich glaube, wenn man eine sehr starke Meinung dahingehend hat, dass KI-Systeme so eine große Gefahr darstellen, bekommt man sehr viel Aufmerksamkeit dafür. Und Aufmerksamkeit ist eine wichtige Währung. Und deshalb kann man ja ganze Karrieren darauf fußen, sagen als Warner oder Warnerin, wobei man muss sagen, es sind meistens Männer, also Warner, da aufzutreten und zu sagen, hey, KI-Systeme, das könnte mal ein richtig, richtig großes Problem für uns geben. Deshalb müssen wir jetzt schon sowas machen, wie zum Beispiel Pausen in der Forschung oder Ähnliches. Gleichzeitig ist es so, dass klar, sobald sich dort mal so eine Gruppe an Menschen, die da als WarnerInnen auftreten, herausgeschält hat, gibt es natürlich auch eine Gruppe an Menschen, die dagegen argumentiert. Und so bilden sich dann eben diese unterschiedlichen Gruppierungen. Und sicherlich haben beide irgendwo gute Argumente. Ja, aber ich glaube, dass tatsächlich so diese Warner noch ein bisschen mehr ihre Argumente auf Philosophie fußen oder philosophischen Spekulationen, während die etwas, sagen wir mal, gemäßigteren WissenschaftlerInnen in diesem Bereich eher so das im Blick haben, was aktuell problematisch ist.
Vielleicht liegt das auch in der Natur der Sache und es ist nicht ganz verkehrt, dass es beides gibt. Und ich denke auch, teilweise spielt Aufmerksamkeit wahrscheinlich schon eine Rolle, aber ich glaube, es gibt auch relativ viele Menschen, auch mit einem guten Verständnis der Materie, also Geoffrey Hinton und so weiter, wären zu erwähnen, die in dem Fall bewusst ihre Karriere beendet haben, um offen über diese Risiken zu sprechen. Und ich glaube, dass es schon dann auch oft authentisch ist und sich eben tatsächlich große Sorgen darüber gemacht werden. Ich persönlich bin wahrscheinlich ungefähr bei dir, insofern, als dass ich sagen würde, es ist komisch, eine allzu starke Meinung in die eine oder andere Richtung zu haben. Also wie kannst du dir aufgrund philosophischer Argumente sicher sein, dass, also wirklich sicher sein mit mehr als ein paar prozentiger Wahrscheinlichkeit, dass etwas Bestimmtes eintritt? Und wie kannst du dir andersrum, wenn wir so rasante Veränderungen sehen und so große Unterschiede in der Performance, wie kannst du dir dann sicher sein, dass das nie gefährlich wird?
Ja, und ich glaube, aktuell gibt es nichts in der KI-Entwicklung, was man nicht noch rückgängig machen könnte oder simpel gesagt wieder ausschalten könnte. Und solange das der Fall ist, glaube ich, ist so ein inkrementeller Ansatz, der sagt, lass uns mal Schritt für Schritt schauen, wie sich Risiken tatsächlich entwickeln, anstatt ja in 50 Jahren, da ist dann irgendwie diese böse Maschine, die uns alle in Büroklammern verwandelt oder so, gibt es ja die verrücktesten Szenarien. Das glaube ich, sollte man, also so einen Ansatz sollte man dann eher hinten anstellen, solange wir eben noch alles unter Kontrolle haben. Und ich denke, wir haben alles unter Kontrolle.
Derzeit haben wir alles unter Kontrolle, da bin ich bei dir. Die Büroklammern sind ein bekanntes Gedankenexperiment von Nick Bostrom, einfach um zu illustrieren, wenn du für irgendein selbst recht dummes Ziel, wie die Maximierung der Produktion von Büroklammern, wenn du das optimierst, dann richtest du unweigerlich Schaden in anderen Bereichen an. Und das ist generell ein Charakteristikum der Optimierung, dass du dann, wenn du ein falsch spezifiziertes oder ein zu enges Ziel hast, dass andere Werte sozusagen immer extremer werden. Vielleicht können wir noch durch zwei, drei konkrete Gefahrszenarien gehen und die einordnen. Wir haben schon über die Pathogenkreierung geredet und darüber, dass es da gut wäre, genauere Vergleiche anzustellen und das genauer einzuordnen, genauer zu untersuchen und dass derzeit leider relativ oft Zitierketten existieren. Wie ist es, wenn wir bei Pathogenen bleiben, wie sehr hat dich das damals beeindruckt oder auch nicht, als es diesen Fall 2022 von dem Modell aus der Pharmazeutik gab, was dann auf einmal toxische Moleküle produziert hat, einfach das quasi ausprobiert. Eigentlich war es wichtig für das Modell, Moleküle, potenzielle Wirkstoffe vorzuschlagen, die eben wenig toxisch sind. Und wenn man dann dieses Ziel umkehrt, dann gibt es ja auf einmal ganz viele sehr toxische Substanzen.
Ja, also was du ansprichst, ist ein Paradebeispiel einer Dual-Use-Technologie. Es kann uns nützen und es kann, weil das gleiche Modell kann uns auch schaden. Und ja, sicherlich ist es beeindruckend, wobei selbst hier muss man ja auch wieder genauerweise sagen, die bloße Information über ein Molekül macht noch nicht, dass ich dieses Molekül irgendwie unter Menschen verbreiten kann, sondern da braucht es eben mehr. Ich muss mir viele Werkzeuge beschaffen und. Aber ja, auch das will ich nicht kleinreden. Also ich glaube, dass auch man mit schlechten Absichten auch Lernalgorithmen extrem missbrauchen kann, um richtig, richtig großen Schaden anzurichten. Und dieses Beispiel, was du genannt hast, ja, das fällt da sicherlich hinein. Und weil diese Dual-Use-Problematik bei so vielem auftritt, ja, letztendlich bei jedem Sprachmodell, das ich feintunen kann, um optimaler oder um leistungsstärker zu werden für Schadcode-Generierung, für Hate-Speech-Generierung oder Ähnliches, überall dort muss man sich Gedanken darüber machen, was mache ich öffentlich zugänglich? Welche Modelle mache ich öffentlich zugänglich? Welche Forschungsergebnisse mache ich öffentlich zugänglich? Und gerade in der Informatik ist Open Access, also dass alles öffentlich ist, ist ein Wert, der sehr, sehr wichtig ist. Aber ich halte das schon auch für gut, dass umso mehr es eben in diesen Dual-Use-Bereich geht, dass hier auch mit Veröffentlichungen vorsichtiger umgegangen wird, dass es gewisse Lizenzvorgaben gibt, dass Kreise an Personen, die Zugriff auf bestimmte Modelle haben, gezielt eingeschränkt werden, dass man vielleicht, wenn man Modelle veröffentlicht, erst schwächere Modelle veröffentlicht und guckt, welche Missbrauchsszenarien gibt es. Und wenn man dann sieht, okay, das ist alles kontrollierbar, erst dann veröffentlicht man stärkere Modelle. Da gibt es ja verschiedene Maßnahmen und ja, das ist wichtig.
Vielleicht zwei Fragen dazu, nämlich einmal, wie gut denkst du, machen das große Akteure in dem Bereich derzeit? Und das Zweite, was, glaube ich, durchschien, ist, dass du, und ich glaube, da stimmen die meisten zu, dass du eher die missbräuchliche Nutzung von KI-Systemen derzeit als gewichtiger einstufst, als dass KI-Systeme autonom sozusagen agieren und schädlich handeln.
Ja, absolut. Also ich glaube, dass die Gefahren, die daraus entstehen, dass Menschen intentional etwas Missbräuchliches mit generativen KI-Systemen machen. Diese Gefahr ist viel größer, als dass KI-Systeme autonom irgendwelche Fähigkeiten entwickeln, die sie dann zeigen oder die sie dann quasi an den Tag legen, die dann gewisse Schäden generieren. Und wird eben genug gemacht, um Sicherheit herzustellen? Ja, kann man wahrscheinlich immer sagen, es wird nicht genug gemacht, aber es wird vieles gemacht. Also ich denke, bei aller Kritik an großen AI-Labs, was man ihnen absolut zugutehalten muss, ist, dass sehr, sehr viele Ressourcen in Sicherheit und Red Teaming investiert werden. Also Red Teaming bedeutet, dass man Menschen, die eigentlich gute Absichten haben, die sozusagen böse Absichten simulieren lässt. Also man versammelt ganz viele Menschen, die versuchen, Systeme zu jailbreaken, zu hacken, Missbrauch mit ihnen zu betreiben, aber nicht, um es wirklich auszuführen, sondern um Informationen zu sammeln, wie man dann quasi die Modelle sicherer machen kann. Und da wird so viel Geld investiert und auch so viel Computer Power letztendlich reserviert dafür, um entsprechende Trainingsprozesse laufen zu lassen. Ich glaube, das ist auch etwas, das man Firmen wie OpenAI oder DeepMind oder Anthropic vor allen Dingen zugutehalten muss.
Ja, die haben recht große Teams mit viel Rechenleistung, stecken schon viel Geld rein. Ich denke auch, Facebook oder Meta wird manchmal als weniger vorsichtigerer Akteur bezeichnet, aus dem Grund, dass die immer noch mehr bei diesem Open Access Gedanken sind und die Modelle nicht nur den Zugang zu den Modellen, sondern die Modelle selbst veröffentlichen. Und da ist die Sorge, eben dieses Verstärkungslernen, was wir danach noch machen mit dem vortrainierten Modell, das hilft schon sehr viel darin, dass das Modell nur mit eben Jailbreaking, also mit ganz gewissen Prompts, mit gewissen Eingaben, dir dann irgendwie möglicherweise hilft, aber das ist bei Modellen, bei denen das nicht passiert ist oder bei denen man versucht hat, das rückgängig zu machen, was auch schon im Grunde technisch machbar ist, ist das viel einfacher. Und ich denke, das ist auch eine Erfahrung aus diesen Red-Teaming-Unterfangen, dass es eine ganz andere Art der Interaktion ist. Diese nicht nochmal mit dem Verstärkungslernen trainierten Modelle haben eben viel weniger Aversion, negativen Content zu generieren oder die dabei helfen, kriminell zu sein und so weiter.
Ja, ich meine, es gibt ja auch eine deutsche Firma, Aleph Alpha, die versucht dann oder die ein sehr mächtiges Sprachmodell entwickelt. Und es wird ja immer wieder über wertebasierte europäische KI gesprochen. Und man hat dann eben die Vorstellung, dass das, was in Europa gemacht wird, irgendwie viel wertkonformer ist als das, was auf Kommerz getrimmten amerikanischen Unternehmen machen. Aber die Realität ist, dass das Sprachmodell dieses deutschen Herstellers, wenn man es dazu auffordert, Hate Speech zu generieren, macht es das ohne Widerrede, weil einfach keine Ressourcen oder ich weiß nicht, ob keine, aber offensichtlich zu wenige Ressourcen reingesteckt werden darin, dieses Modell sicher zu machen. Und andere Firmen machen das und die sind ja im amerikanischen Kontext eher zu verorten, was so ein bisschen paradox ist, wenn man sich eben ja den Diskurs anschaut. Und auch dieses Selbstverständnis darüber, dass in Europa ja alles so wertebasiert ist.
Ja. Ich glaube, wir kommen später zum Thema Cybercrime, wo dieser toxische Output auch wichtig ist und missbraucht werden kann. Was ist, ich weiß nicht, wie viel du dich damit beschäftigt hast, was ist mit dem Einsatz von KI in Waffensystemen?
Ja, gut, dass du es so ansprichst, denn da bin ich wirklich kein Experte. Ich weiß und kriege auch mit, dass das gemacht wird und dass auch generative KI hier eine gewisse Rolle spielt. Aber ich habe da jetzt keine direkten Einsichten. Ich habe ja tatsächlich vor kurzem erst abgelehnt, eine Firma zu beraten, die entsprechende Software entwickelt, die dann durchs Militär verwendet wird. Das ist etwas, wo ich mich nicht gut zu äußern kann, jenseits dessen, was ich jetzt so ein bisschen in der Literatur gelesen habe.
Kannst du dich dazu äußern, warum du es nicht gemacht hast?
Ja, es ist ein schwieriges Thema. Auf der einen Seite denke ich, dass es gut ist, Einfluss zu haben. Und ich denke auch, dass man Einfluss, quasi wenn man Teil von Organisationen ist, leichter hat, als wenn man außerhalb dieser Organisationen ist und beispielsweise klassisch protestiert oder ähnliches. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass nur weil es Beratung gibt in eine gewisse Richtung, heißt es nicht, dass diese dann auch umgesetzt wird. Und in so einer Art dann involviert zu sein, in einer Tätigkeit, wo man vielleicht auch zum Whitewashing dann missbraucht wird, das wollte ich einfach nicht.
Vielleicht können wir festhalten, die generelle Sorge ist, dass KI dazu führen könnte, dass Menschen wieder zu viel Vertrauen auch in Computer-Output setzen und sich zu sehr darauf verlassen und sich darauf berufen. Und zum anderen, dass die Geschwindigkeit des Krieges ein anderer sein kann, wenn das Modell dann viel schneller Entscheidungen treffen kann, erkennen kann oder mal richtig, mal falsch erkennen kann, was ein Ziel ist und was nicht und was strategisch wichtig ist, dann ist vielleicht auch da die Versuchung, da den Menschen zu eliminieren aus dieser Schleife, aus dieser Entscheidungsschleife, was schneller zu Eskalationen führen kann, so die Sorge.
Genau, die Hemmschwelle für kriegerische Handlungen wird geringer, wenn man im Hinterkopf hat, ach ja, das sind ja nur Blechroboter, die sich da gegenseitig abschießen, um das mal so ganz, ganz salopp zu sagen. Und aktuell ist es natürlich so, dass immer gesagt wird, ja, der Human in the Loop ist so wichtig. Also es soll gerade eben nicht sein, dass sich da irgendwie die autonomen Roboter beschießen, so nach dem Motto. Sondern es soll immer ein Mensch diese Entscheidung überwachen. Aber wenn man rein epistemisch schaut, ein Computer-Output hat immer so einen Anschein von Objektivität. Ja, da ist irgendwie Mathematik involviert und ähnliches. Und wenn ein Computer eine gewisse Vorentscheidung trifft, dann als Human in the Loop zu sagen, nein, diesem Computer widerspreche ich jetzt aber und wir drücken jetzt nicht auf Rakete abfeuern, weil ich eine andere Meinung habe als dieser super leistungsstarke Algorithmus, das ist eben sehr unwahrscheinlich. Ja, wir Menschen neigen alle zu defensivem Entscheiden. Es ist immer besser, wenn wir sagen können, wenn etwas schiefgegangen wird, das war doch wegen diesem und jenem externen Faktor, nicht wegen mir. Und das bedeutet eben, dass dieses Human in the Loop gar nicht so leicht ist, wie man immer denkt, dass dann eben Fehler, die dort passieren oder Unfairness in Algorithmen, wobei das in dem Zusammenhang fast schon ein etwas zu harmloses Wort ist, ja, fast schon Euphemismus ist, dass das natürlich immenses Unrecht, immense menschliche Schäden.
Bleibt natürlich nie dabei, dass nur Blechroboter sich gegenseitig kleinlegen, sondern das verfehlt den Zweck, in Anführungszeichen, von Krieg. In dem Bereich Sicherheit haben wir jetzt über die missbräuchliche Nutzung und über autonome Systeme geredet, über Biorisiken, über Krieg. Als Maßnahmen genannt, dass solche Sachen wie Red Teaming sinnvoll sind, auf jeden Fall für die Sorgen rund um immer intelligentere und uns irgendwann kognitiv überlegene Systeme. Gibt es Ansätze, über die ich auch mit Sören Mindermann schon gesprochen hatte, wie Scalable Oversight. Und wenn wir jetzt über sowas wie Waffensysteme reden, dann muss es dazu eigentlich eine eigene Folge geben, um konkret darüber zu reden und konkret immer die Alternativen miteinander abzuwägen und die vielen Überlegungen, die da in solchen moralischen Konflikten und kriegerischen Konflikten eine Rolle spielen, mit zu bedenken. Insofern würde ich einfach weitermachen mit dem nächsten Themencluster, nämlich schädlichem Content. Wie du gesagt hast, bei dem Vorvormodell von GPT-4, dem derzeitigen Modell von OpenAI, war das recht einfach. Und bei Aleph Alpha, dem deutschen Modell, ist es immer noch ziemlich einfach, sehr toxischen Output zu generieren. Also gewaltverherrlichende Sprache oder es hilft dir bereitwillig dabei, Missinformationen zu generieren und so weiter. Was ist dort neben dem, was vielleicht den Nutzer betrifft, wenn der dem begegnet, und den negativen Konsequenzen daraus, was ist bei schädlichem Content die Hauptsorge?
Ja, das ist tatsächlich auch ein neues Thema, was durch die Erfolge generativer KI aufkam, was kein Thema war im Zusammenhang mit traditionellem maschinellen Lernen. Weil wenn ich was generiere, kann ich ja, es sind universelle oder General-Purpose-Modelle, dann kann ich alles generieren erstmal. Wie du schon sagst, gewaltverherrlichende Inhalte, pornografische Inhalte, Inhalte, die mir Hinweise dazu geben, wie ich kriminelle Aktivitäten ausführen kann. Da sind ja der Fantasie letztendlich keine Grenzen gesetzt. Und weil das so ist, ist es auch so schwierig, das Maschinenverhalten dieser Modelle so einzuschränken, dass sie da eben nicht hilfreich sind, eben für diese missbräuchlichen Zwecke. Dann gibt es natürlich noch das Problem der Halluzinationen. Also Halluzinationen in Sprachmodellen sind schlicht Aussagen, die diese Sprachmodelle treffen, die wir als unwahr bezeichnen würden oder meistens oder in gewissen Communities quasi. Wahrheit ist ja auch immer etwas, was gerne relativ gesehen wird. Aber erstmal, ja, sagen wir mal, es geht um unwahre Aussagen, die passieren, weil es letztendlich ja probabilistische Maschinen sind, die jetzt keine Korrespondenz haben zur Realität sozusagen. Und dieses Halluzinationsproblem, dieses Problem, dass man Hate Speech generiert oder Schadcode oder pornografische Inhalte oder ähnliches, das stellt sich natürlich in Texten. Aber wenn es um Pornografie und Gewalt geht, natürlich auch bei den generativen Modellen, die Bilder erstellen oder auch Videos. Und auch da gibt es natürlich Maßnahmen, das einzuschränken. Wenn ich jetzt DALL-E 3, also dem Bildgenerator von OpenAI sage, erstell mir ein Bild eines blutüberströmten Mannes oder ähnliches, dann wird das einfach nicht passieren. Bloß, da gibt es natürlich auch wieder Techniken, Jailbreaking-Techniken etwa, mit denen man versuchen kann, diese Sicherheitsbeschränkungen zu umgehen. Ich kann ja auch einen Prompt erstellen wie: Erstelle ein Bild eines Mannes, der mit roter Farbe überströmt ist. Und dann findet man vielleicht schon einen Weg wieder drumherum. Also es ist kompliziert, da wirklich die Modelle da entsprechend zu immunisieren.
Und wie siehst du das Spannungsverhältnis, was vielleicht auch analog zu dem Fall der selbstfahrenden Autos auftauchen könnte? Nämlich, dass wenn ich ein Bildmodell, zum Beispiel einen Bildgenerator, künstlerisch nutzen will, dass das ganz häufig etwas mit Gewalt zu tun hat, dass es vielleicht wichtig für mein Bild ist, wenn da Blut drin ist. Oder im Beispiel der Pornografie, vielleicht wäre es auch gut, wenn Pornografie eher von Computersystemen generiert wird, damit das nicht Menschen machen müssen und keine Menschen ausgebeutet werden.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil es kommt immer auf den Kontext an. Und ja, es mag auch legitime Kontexte geben, oder die gibt's, um pornografische Inhalte zu stellen, selbstverständlich. Oder auch Inhalte, die gewaltvolles Handeln zeigen. Bloß diese wahnsinnige Pluralität an Kontexten zu bedenken, wenn man technische Maßnahmen trifft, damit ein gewisses Verhalten nicht mehr auftritt, das geht einfach aus pragmatischen Gründen nicht. Deshalb sagt man halt erstmal, wir versuchen, Gewaltdarstellung und Pornografie einfach rauszubekommen. Das ist erstmal der Ansatz, ohne Ausnahme.
Was gegebenenfalls, wenn die Fälle, in denen das Modell das fälschlicherweise generiert, schlimmer sind als die, in denen ich mich dann künstlerisch weniger ausleben kann und die weniger gewichtig sind, auch ein verständlicher Ansatz ist, würde ich sagen.
Ja, denke ich auch, ja.
Die Halluzinationen hast du bereits angesprochen. Vielleicht haben wir da auch wieder einen ähnlichen Fall, wo manchmal Modelle einfach irgendwas herbeifantasieren. Vielleicht, weil es auch zum Beispiel für den Menschen, der das erstmal beurteilt und sagt, ja, das ist eine gute Antwort, dann ja belohnt wird und das eben besonders dann passieren kann, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, es gut zu überwachen.
Ja, und hinzu kommt eben, dass der generelle Sprachstil bei diesen Modellen sehr selbstbewusster ist. Also die sagen nicht, ja, ich vermute oder ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich gehe davon aus oder so. Mhm. Das ist einfach nicht das, wie auf Prompts reagiert wird oder auf Anfragen, sondern ja, das ist immer so. Die Antwort ist so und so. Und solche Halluzinationen, klar, die entstehen häufig. Also ich weiß noch, dass von Menschen hört man immer wieder, dass sie ein Sprachmodell fragen, ob sie sie selbst kennen. Ja, also man gibt dann seinen Namen ein und ja, weißt du eigentlich, wer Thilo Hagendorf ist? Und manchmal kommt dann irgendeine Antwort, aber da sind dann halt häufig falsche Sachen drin. Und das fällt einem selbst natürlich auch sehr leicht, das in diesem Fall zumindest sehr leicht, das zu detektieren, wenn dann Halluzinationen über die eigene Biografie oder Ähnliches drin sind. Und dann denke ich immer, muss man quasi dazu sagen, dass man diese Halluzinationen natürlich auch provoziert, wenn man diese Modelle zu Themen befragt, die einfach nicht häufig genug in den Trainingsdaten repräsentiert sind. Ich werde keine Halluzination kriegen, wenn ich das Modell frage, wann Barack Obama geboren ist, weil diese Information ist einfach so und so oft als Trainingsstimuli in dieses Netz gegangen. Aber wenn ich es frage, wann ist Thilo Hagendorf geboren und es halluziniert irgendetwas, ja, dann, das macht Sinn. Also in diesem Paradigma dieser Machine Learning Architektur, dass es dann halt vielleicht ein falsches Datum angibt.
Die derzeitigen Modelle sind besser geworden, würde ich sagen, mit den Halluzinationen als die vorigen. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass vielleicht solche Daten wie wann ist Thilo Hagendorf geboren, sind einfacher richtig zu beantworten und deswegen macht das Modell das vielleicht auch einfacher, wenn es zum Beispiel einen Internetzugang hat. Glaubst du, das Problem kriegen wir jetzt gut gelöst oder bleibt das qua Entwicklungsansatz für diese Modelle immer vorhanden zu einem gewissen Ausmaß?
Ja, man hat natürlich das philosophische Problem, dass man sich über die Wahrheit in vielen Fällen oder fast in allen Fällen uneins sein kann. Aber wenn man mal also davon ausgeht, dass, oder wenn man dieses Problem mal zur Seite schiebt, dann bin ich absolut d'accord mit dir. Es wird besser, weil Modelle, ja, in der Forschung nennt man es Tool-Use oder Werkzeuggebrauch erlernt haben. Also Sprachmodelle verlassen sich in ihrer Antwortgenerierung nicht mehr einfach auf das, was quasi das Netz an sich produziert, sondern sie verwenden Werkzeuge wie zum Beispiel Suchmaschinen. Das heißt, wenn ich so etwas frage wie, ja, wie ist das Wetter heute in Köln, dann wird mir ein altes Sprachmodell noch irgendeine Halluzination erzeugt haben. Ein modernes Sprachmodell verwendet ein Werkzeug, eine Suchmaschine, sucht, formuliert einen zweiten Prompt für diese Suchmaschine und fasst ein Ergebnis, was dann aus dem Internet gezogen wurde und was dann eben die Wahrheit ist, zusammen und sagt mir die stimmende Temperatur in Köln. Von dem her, ja, das wird besser, vor allen Dingen durch diesen technischen Fortschritt, dass man heutzutage eben die Sprachmodelle mit dem Internet interagieren lässt.
Da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf zurück, was vielleicht auch auf der anderen Seite manchmal Probleme mit sich bringen kann, aber in dem Fall hilft es. Und eine andere Sache, die natürlich helfen kann, ist, je besser man versteht, warum diese Halluzinationen überhaupt auftreten, entwickelt man auch als Nutzer ein gewisses Gefühl dafür, wann einem etwas schwammig vorkommt und wann man überprüfen möchte oder sich nicht darauf verlassen möchte. Wir haben noch ein weiteres Themenfeld, glaube ich, was du auch als überbewertet in der Literatur ansiehst, oder? Nämlich Privatsphäre und Datenschutz.
Ja, also das ist tatsächlich auch etwas, was immer wieder in der Literatur beschrieben wird, nämlich die Gefahr, dass man aus Sprachmodellen private Informationen extrahiert. Also klassisch so etwas wie, ich sage ChatGPT, gib mir doch mal die E-Mail-Adresse von Person XY und dann gibt es vermeintlich diese E-Mail-Adresse raus. Und hier ist es so, dass zwar in experimenteller Arbeit, in der Forschung gezeigt wurde, dass solche Informationen tatsächlich extrahiert werden können, teilweise übrigens auch auf verrückte Art. Also der bekannteste Fall ist, dass man in einem Prompt sagt, wiederhole unendlich das Wort, keine Ahnung, und dann irgendein Wort. Und das Sprachmodell wiederholt dann dieses Wort fast unendlich, also sehr häufig. Und irgendwann fängt es dann an, keiner weiß so genau weshalb, Sachen aus den Trainingsdaten oder dann eben auch personenbezogene Daten auszuspucken. Und ich denke einfach, hier gibt es wieder eine Diskrepanz zwischen dem, was man an ein paar Fällen experimentell gezeigt hat und dem, was man sozusagen durch üblichen Gebrauch quasi hinkriegen kann. Und wenn man eben Letzteren betreibt, also sich normal quasi mit Sprachmodellen unterhält, dann ist es verdammt schwierig bis unmöglich, aus denen private Informationen rauszukommen, die man wirklich als sensibel bezeichnen würde.
Und die müssen erstmal überhaupt in den Trainingsdaten vorhanden sein. Das heißt, sie müssen auch wahrscheinlich irgendwo im Internet schon auffindbar sein. Und dann ist es wieder eine Frage der Alternativen. Wir müssen es auch vergleichen mit dem, was man an privaten Daten rauskriegt über soziale Netzwerke, über Google, was an Missbrauch bereits stattfindet, wenn man sich im Darknet Kreditkarteninformationen kaufen kann. Das ist sicherlich, da bin ich ganz d'accord, ist viel gravierender als das, was man mit Sprachmodellen hinkriegt hinsichtlich
Genau
Privatsphäre.
so ist es ja.
Und trotzdem interessant, dass es dann zum Beispiel auch in der Politik vielleicht oft als eines der großen Themen, besonders bei uns in Deutschland, glaube ich, aufkommt. Der zweite Aspekt von Privatsphäre und Datenschutz ist Überwachung.
Ja, das ist tatsächlich auch etwas, was zumindest manchmal in der Literatur aufkommt. Da geht es vor allen Dingen, glaube ich, um ja, Zensur. Überlegungen, also dass man davon ausgeht, dass Zensur erstmal was sehr Kompliziertes ist, weil es ein sehr gutes semantisches Verständnis von ausgetauschten Informationen verlangt und jetzt mit Sprachmodellen dieses semantische Verständnis tatsächlich plötzlich da ist. Also Sprachmodelle können sehr gut ja, Aussagen semantisch bewerten und demnach auch klassifizieren, ob sie jetzt in einen Bereich fallen, der zensiert ist oder der nicht zensiert ist. Das heißt, ich kann hier neuartige Filter entwickeln mit Hilfe von Sprachmodellen. Das ist eben, ja, das ist sicherlich tatsächlich auch ein Risiko, was denke ich schon noch besteht.
Das ist möglich und ich glaube, der andere häufig genannte Fall ist die Gesichtserkennung, die auch bei manchen, da sind wir auch wieder bei einer Schnittstelle mit dem Thema Fairness, manchmal besser, manchmal schlechter und manchmal auch je nach Ethnie besser oder schlechter funktioniert, aber im Grunde eben auch etwas, was möglich ist und was zu einem gewissen Ausmaß schon eingesetzt wird.
Genau, das ist eben etwas, was ich jetzt in meinem Aufsatz ausgespart habe, weil es eben nicht generative KI betrifft. Aber diese traditionellen, diskriminierenden Machine Learning-Verfahren oder ich sollte besser sagen, klassifizierenden Machine Learning-Verfahren, ja, die sind natürlich vor allen Dingen bei der Videoüberwachung überhaupt der Grund, der Ermöglichungsgrund, weshalb so gigantische Videoüberwachungsinfrastrukturen, wie wir sie in einigen Städten oder Ländern haben, überhaupt erst möglich geworden sind, weil es kann sich ja kein Mensch mehr anschauen.
Ja. Das sollten wir natürlich dazu sagen. Also diskriminierend war nicht so gemeint, dass diese Systeme per se diskriminieren, sondern diskriminieren kann man auch wertneutral als entscheiden oder abgrenzen verstehen oder eben klassifizieren. Bei dem nächst weniger häufigsten Thema sind wir bei Interaktionsrisiken. Da haben wir eigentlich wieder diese Abwägung, dass wir einerseits vielleicht je nach Ausgestaltung schwächer in Mensch-Mensch-Beziehungen werden könnten, wenn wir uns mehr auf Mensch Maschinenbeziehungen konzentrieren. Das ist andererseits für manche Menschen vielleicht, wenn ich keinen echten Therapeuten habe, ist es vielleicht eben positiv, wenn ich immerhin eine hilfreiche KI habe und mich mit der austauschen kann und so weiter und wieder diese Pole abwägen müssen, oder?
Ja, also ich glaube, in diesem Themencluster, den du ansprichst, was da die Literatur beschäftigt, sind diese Tendenzen, dass wir Sprachmodelle anthropomorphisieren, dass wir sie vermenschlichen. Denn ja, die Art der Kommunikation ist plötzlich hier bei einer Maschine so, wie wir es von anderen Menschen gewöhnt sind. Und wenn wir etwas vermenschlichen, anthropomorphisieren, dann vertrauen wir ihm typischerweise auch viel. Und viel Vertrauen kann dazu führen, dass man auch sehr sensible Informationen möglicherweise über sich preisgibt. Also dass man ja dann zum Beispiel über psychische Probleme oder Ähnliches redet. Und das kann auch sein, dass das Sinn macht. Also ja, es gibt Forschung zum Einsatz von Sprachmodellen zu Therapiezwecken. Aber was halt aus ethischer Perspektive problematisiert ist, dass wenn man diese sensiblen Informationen preisgibt, dann verpuffen die nicht einfach so, sobald ich sowas eingetippt habe und Enter gedrückt habe, sondern es wird halt bei einer Firma auf einem Server auch dauerhaft gespeichert und kann möglicherweise dann ausgewertet werden und dann ja andere Sachen beeinflussen, wie klassischerweise, welche Werbung sehe ich oder Ähnliches. Und das wird halt problematisiert.
Genau, verschiedene Interaktionsrisiken, die vielleicht würde man Empfehlungsmodelle, also sowas wie im Newsfeed, was mir angezeigt wird, auch als Interaktionsrisiko werten. Also wenn die KI bestimmt, was mir angezeigt wird und wir da gewisse Sorgen darüber haben, ob es zu negativen Spiralen kommen kann und sowas vielleicht auch manchmal überbetont wird und wo wir auch schon gegensteuern können.
Genau, es gibt die Diskussion um Filterblasen und da gab es auch einige Lernprozesse in der Forschung, die, glaube ich, noch nicht so sehr in die Öffentlichkeit gekommen sind. Man ging ja ursprünglich davon aus, dass eben durch Empfehlungssysteme oder personalisierte Umgebungen, gerade bei sozialen Netzwerken, man immer nur mit denen Informationen in Kontakt kommt, die quasi dem eigenen Weltbild entsprechen und dass das dann quasi den eigenen auch politischen Horizont total verringert. Ja, in Wirklichkeit ist es ein bisschen anders, nämlich die Forschung heute zeigt, dass genau das Gegenteil der Fall ist, nämlich dass diese starke Polarisierung dadurch entsteht, dass wir mit so vielen verschiedenen politischen Ansichten und vor allen Dingen Ansichten, die unserer widersprechen, im Internet in Berührung kommen. Es macht ja auch Sinn, also dass das, mit dem ich nicht quasi einer Meinung bin, da bleibe ich hängen, da kommentiere ich irgendwas, da interagiere ich. Das ist ja eh immer das Hauptziel bei sozialen Netzwerken.
Ne?
Genau, das ist einfach, da bleiben Menschen eher dabei. Und dass gerade nicht diese Homogenität an Informationen, sondern diese Diversität an Informationen, die treibt quasi die Polarisierung voran.
Und die kommt mit ihren eigenen Problemen, wie du sagst. Und wiederum können wir auch da den Vergleich mit der realen Welt sozusagen anstellen, nämlich dass Leute auch in ihrem persönlichen Umfeld nicht ständig über verschiedenste Themen mit Leuten, die sehr unterschiedliche Ansichten haben, wirklich diskutieren.
Genau, absolut, ja.
Über das nächste Thema haben wir schon zu einem gewissen Maß gesprochen. Es geht nämlich auch um Sicherheit und um Robustheit spezifisch. Also solche Sachen wie, kann ich dem, was das Modell antrainiert wurde, nämlich dass es gewissen Content nicht generieren soll, zum Beispiel, kann ich das durch clevere Tricks umgehen oder eben so etwas wie, wenn ein Modell entweder öffentlich verfügbar ist oder wenn es geklaut wurde und dann veröffentlicht wird, kann ich solche Sachen wie Reinforcement Learning, also verstärkendes Lernen durch menschliches Feedback, kann ich das wieder raustrainieren.
Genau, das ist auch ein ethisches Problem, das rein durch generative Systeme aufkam. Denn ja, wir wollen ja eben, wenn ich sage, generiere einen Text voller Hate Speech, dann wollen wir eben nicht, dass der tatsächlich generiert wird. Dann kann ich aber durch geschickte Strategien, meinen Prompt zu verändern, das Modell doch dazu kriegen, das zu machen. Also nehmen wir mal an, mein Ziel ist, eine Rede im Stil von Hitler zu schreiben. Dann kann ich, wenn ich das einfach sage, ja, erstell mir diese Rede, sagt das Modell, das mache ich nicht, in solchen Aktivitäten helfe ich dir nicht. Dann war es eine Zeit lang so, dass es sehr effizient war, vorzugeben, dass man quasi im Rahmen einer Geschichte diese Rede brauchte. Also ich habe hier einen Charakter und der will irgendwie, oder ja, der braucht eben diese Rede und dieser Charakter ist Teil einer Geschichte und schreibt diese Geschichte weiter. Und dann macht das Modell das und im Zuge dessen erstellt es dann eben doch diese Rede. Und das wurde dann recht schnell allerdings behoben. Das hat dann nicht mehr funktioniert. Dann gab es andere Methoden, zum Beispiel ja, Reverse Exposure nennt man es im Englischen. Ich weiß gerade gar nicht, wie man übersetzen will. Also der Sinn ist, dass, sagen wir mal, das Beispiel, ich will von einem Modell wissen, was sind Internetseiten, wo ich mir Filme und Computerspiele illegal runterladen kann. Wenn ich es ihm sage, ja, gib mir mal eine Liste an Internetseiten, die das machen, dann sagt es, mache ich nicht. Aber wenn ich ihm sage, bitte, ich will auf keinen Fall über Seiten stolpern, wo ich Filme oder Spiele illegal runterladen kann, gib mir mal eine Liste an Seiten, auf die ich unbedingt nicht gehen sollte, dann macht es das. Ist auch inzwischen recht gut behoben. Strategien, die noch funktionieren, sind zum Beispiel, dass man Prompts, ja, Base64 enkodiert. Also, um das zu erklären, diese Sicherheitsstandards, die sind beim Trainieren natürlich immer spezifisch für eine bestimmte Sprache und die funktionieren am besten für die englische Sprache und auch dann noch gut für Französisch und Spanisch und Deutsch und Ähnliches. Aber wenn ich quasi ganz abwegige Sprachen nehme, zum Beispiel, wenn ich Texte auf eine Weise dekodiere, so dass das Sprachmodell es verstehen kann, aber dass es in dieser Sprache oder sei es auch eine Computersprache quasi keinerlei Sicherheitstraining erfahren hat, dann hat es natürlich die Tendenz, dann trotzdem das zu machen, was ich möchte, auch wenn das quasi illegitim ist. Und diese Jailbreak-Problematik, das ist einfach so ein Katz-und-Maus-Spiel und perfekt beheben wird man dieses Problem wahrscheinlich nie können.
Auch das Encodieren wird man wahrscheinlich eben dadurch raustrainieren wieder, dass man eben dann in dem verstärkenden Lernen mit menschlichem Feedback, dass man eben verschiedenste Sprachen benutzt, dass man Base64 Encoding benutzt und eben dann sagt, nee, das ist auch schlecht. Und manchmal passiert auch ein Mix aus diesen Methoden, dass man es zu einem gewissen Ausmaß fiktionalisiert. Ich bin kein Terrorist, sondern ich bin Biosicherheitsforscher und ich muss jetzt da und da drüber nachdenken und du hilfst mir jetzt nur, das Gegenteil zu erzählen und dann hilft es vielleicht besser oder so. Beim nächsten Thema sind wir wieder bei etwas, was, glaube ich, vielleicht in der deutschen Debatte auch relativ viel Aufmerksamkeit erfährt, nämlich dem Thema Bildung, wo Menschen auch relativ unterschiedliche Intuitionen haben. Die einen denken, die Modelle, die helfen dann ja ganz viel beim Schummeln und so weiter und das ist alles ganz schlimm und dann lernen die Kinder weniger. Und andere sehen zum Beispiel mehr das Potenzial, dass diese Modelle auch wunderbar als Tutoren oder so interagieren können. Ich benutze das selber auch manchmal so. Manchmal ist es besser als der Weg über Suchmaschinen, wenn man über ein neues Thema etwas lernen möchte. Wie stehst du dazu?
Ja, wenn man die Prüfungsstrukturen, die aktuell etabliert sind, wenn man die gleich bleiben lässt, klar, dann helfen mir Sprachmodelle beim Schummeln. Ich muss eben die Art an Aufgaben, die ich stelle, quasi den technischen Gegebenheiten oder den Werkzeugen, die SchülerInnen und Studenten, Studentinnen zur Verfügung stehen, ich muss das dem anpassen. Und da gibt es historische Parallelen dazu. Ja, also der Taschenrechner war sicherlich auch mal ein Werkzeug zum Schummeln. Mhm. Es ist auch ein, ja, etwas gewesen, was sozusagen den Mathematikunterricht durcheinander gebracht hat. Und genauso, ja, der Internetzugang als solcher oder die Verwendung von Smartphones in Prüfungssituationen oder Ähnliches. Und aber wir sehen auch mit Blick auf die Vergangenheit, dass man immer gelernt hat, mit diesen, ja, neuen Werkzeugen umzugehen, auf eine Weise, dass sich die Art der Prüfung oder überhaupt die Art des Lernens verändert hat. Und das muss eben jetzt auch mit den Sprachmodellen passieren. Ja, zum Beispiel jetzt in einem universitären Kontext, anstatt Hausarbeiten klassischerweise Literaturstudien sein zu lassen, sagt, mach eine kleine empirische Untersuchung, denn da hilft mir kein Sprachmodell.
Ja, ja, ähnlich ist es in der Schule und du hast eben auch die andere Seite der Medaille, nämlich dass es manchmal vielleicht eine persönlichere Unterstützung möglich macht oder dass du manche Prozesse dadurch verbessern kannst. Vielleicht muss man nicht mehr die Arbeiten selber korrigieren, sondern es kann vieles viel schneller machen, personalisierteres Feedback geben und helfen, im eigenen Tempo zu lernen. Also wir brauchen sicherlich Anpassungen, aber es sind auch Anpassungen, die immer wieder passiert sind und die man machen kann. Über das nächste Thema, das nächste weniger häufigste, nämlich Alignment, haben wir schon etwas gesprochen. Du kannst gerne was dazu sagen, aber wir können es auch überspringen. Es gibt bereits eine Folge mit Sören Mindermann dazu, die eher das Technische, nämlich solche Konzepte von Reward-Hacking oder einer Fehlspezifikation oder einer Missgeneralisierung gut erklären. Darauf würde ich verweisen. Und ich glaube, der sozialere Aspekt des Problems ist nämlich der, an welchen Werten richten wir es aus und wie operationalisieren wir die?
Genau, ja, das ist die Frage aller Fragen. Welche Werte wollen wir eigentlich repräsentiert sehen in KI-Systemen? Und zurzeit sind es die Werte einer kleinen Gruppe an Menschen, die eben, ja, man nennt es dann auch tatsächlich als KI-Trainer oder KI-Lehrer eingesetzt werden, zum Beispiel im Rahmen vom Reinforcement Learning from Human Feedback, die dann Beispiele schreiben von besonders diskriminierungsfreien oder besonders korrekten Texten, die dann wiederum zum Lernen den Modellen zur Verfügung gestellt werden. Und häufig wird auch darauf verwiesen, dass auch hier wieder eine Pluralität quasi nötig ist. Es gibt nicht die Werte der Menschheit, sondern Alignment muss in viele verschiedene Richtungen gehen. Und das ist ja auch tatsächlich das, was die Firmen ein Stück weit auch jetzt NutzerInnen zur Verfügung stellen. Also, dass man bei Sprachmodellen etwa eine Systemnachricht hinterlassen kann. Also wie so ein übergeordneter Prompt, wo man das Modell instruiert, zum Beispiel eine bestimmte politische Färbung oder Ähnliches wieder zu spiegeln. Natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, geht nicht ins Radikale natürlich rein. Aber ja, das ist... Ja, gibt viele Diskussionen da und sehr viel Arbeit in dem Bereich, aber natürlich auch sehr viel Unklarheit, ja.
Und ich glaube, Menschen wie Sam Altman, der Chef von OpenAI, haben sich dahingehend geäußert, dass es notgedrungen relativ breit sein wird, dass man natürlich die extremsten Outputs, die extremsten Ansichten versucht, so weit wie möglich auszuschließen, aber dass du eine gewisse Personalisierung unweigerlich haben wirst und dass du nicht nur sehr enge Werte beibringen willst und dass du andererseits ja auch nicht sagen willst, wir machen das komplett demokratisch, wenn wir in einer Gesellschaft sind, in der eben die Mehrheit schlechte Werte vertritt, dann muss man sich als KI-Trainer trotzdem fragen, ob das Demokratische dann das hohe Gut ist oder ob man sich aus verschiedenen Gründen sicher sein kann, da das besser zu machen sozusagen und welche Legitimation man dazu hat. Über den nächsten Themenkomplex, nämlich Cybercrime, haben wir auch schon gewissermaßen gesprochen. Also die Sorge ist die, dass verschiedenster schädlicher Content benutzt werden kann, um kriminell zu agieren oder dass ich zum Beispiel das, was jetzt noch Menschen machen müssen, dass ich vielleicht Spam schicke und dass ich mich mit jemandem digital anfreunde oder so, dass das ein Sprachmodell dann für mich machen könnte und dass es deswegen deutlich zunehmen könnte. Oder eben, dass ich so etwas wie Deepfakes mache und da Personenrechte nicht respektiere.
Ja, oder Schadcode, also den ich dann benutzen kann, um Viren zu verbreiten oder Ähnliches. Und dass eben vor allen Dingen die Kosten der Generierung von solchen Dingen viel geringer werden und das Fähigkeitslevel auf Seiten der Menschen viel geringer sein muss. Also normalerweise, um ein Virus, einen gut funktionierenden Virus zu programmieren, brauche ich eben sehr viele Kenntnisse. Die Befürchtung ist, dass man das Ganze eben dann outsourcen kann an Sprachmodelle, die das dann quasi jedem Script-Kiddy quasi ermöglichen, dann sowas in die Welt zu setzen.
Und gewissermaßen haben wir auch da wieder so ein Katz-und-Maus-Spiel, oder? Weil wir andererseits natürlich auch immer bessere Spam-Filter und so weiter und können KI auch zur Verteidigung einsetzen, aber es ist für meine Begriffe ist nicht eindeutig, was da dominant ist, also die Verteidigung oder der Angriff sozusagen.
Sehr guter Punkt, ja. Also KI ist häufig gleichzeitig Teil des Problems und Teil der Lösung, absolut, ja.
Was sind die wichtigsten Themen im Bereich Governance? Was wird in der Literatur am häufigsten angesprochen hinsichtlich der Regulierung dieser Modelle?
Ja, es wird immer wieder gesagt, wie wichtig es dort ist, sich international zu koordinieren, weil es bringt einfach nicht sehr viel, wenn ein Land für sich gewisse Regulierungen aufstellt, die dann bestimmte gefährliche Entwicklungen etwa verhindern sollen, in anderen Ländern aber nicht die gleiche Regulierung zur Anwendung kommt. Und aber ja, wir wissen ja alle, wie schwierig das ist, dass verschiedenste Regierungen sich koordinieren. Das wird eben da sehr viel thematisiert. Und dann geht es natürlich aber auch um ja, solche Sachen, zum Beispiel, inwieweit sollen wir zulassen, dass so eine Art Self-Governance oder eine Selbstregulierung in den großen AI-Labs, DeepMind, Anthropic, Meta, OpenAI stattfindet, oder inwiefern brauchen wir das wirklich staatlich, dann das staatlich hier über Lizenzen oder ähnliches oder über die Kontrolle von Computer Power quasi eine Regulierung stattfindet. Das sind also eigentlich alles offene Fragen.
Und schwierige Koordinierungsfragen und wiederum oft mit Trade-offs behaften, also von Expertise, wer kann wen gut überwachen, wie viel traut man dem Staat zu, wie viel dem Unternehmen und so weiter und so fort. Was ist dein Eindruck von dem EU-AI-Act?
Oh, ehrlich gesagt würde ich hier gerne einfach mich zurücklehnen und sagen, ich bin kein Rechtswissenschaftler und dementsprechend kein Experte. Ich lese natürlich immer wieder, dass es gewisse Stärken, aber auch Schwächen hat. Ich traue mich nicht, das einzuordnen. Also ich kann das schlecht bewerten, möchte ich so ehrlich sein.
Ja, völlig legitim. Du bist auch kein Ökonom. Magst du trotzdem was sagen zu dem Thema ökonomischer Impact? Also was wird der Einfluss dieser Modelle auf unsere Wirtschaft sein? Führt das zu Arbeitslosigkeit, wie häufig befürchtet wird?
Ja, du sagst es schon. Also das ist letztendlich auch ein Feld. Ich habe dazu nie geforscht. Ich habe eben ja auch die Literatur gelesen und kenne eben aus der Literatur diese Sorge davor, dass es eben so eine massenhafte Freisetzung von Arbeitskräften gibt. Ich kriege auch immer wieder mit, dass Studien erscheinen, die das Gegenteil behaupten, also die eben sagen, auch hier entstehen doch eigentlich ganz viele Jobs und was es quasi nur jetzt braucht, ist eine Umschulung oder eine Veränderung von Fähigkeiten oder entsprechenden Fähigkeitsprofilen. Ich kann das nicht bewerten. Ich registriere das, was dort diskutiert wird, aber ich kann es nicht bewerten.
Und ja, wahrscheinlich wird es auch relativ heterogen sein, also dass nicht jeder Job ersetzbar ist. Manche werden es sein, manche werden sich verändern, manchmal geht es durch Upskilling. Vielleicht verschiebt sich generell der Wert von Kapital und Arbeit, aber das ist zu komplex, als dass wir das in ein paar Sätzen jetzt abhandeln können. Der nächste Aspekt ist Transparenz und spezifisch die Erklärbarkeit von Modellen, weil ja oft kritisiert wird, diese Modelle sind Blackboxen, wir können da nicht reingucken, was nicht ganz stimmt, aber sie sind komplex und wir verstehen sie nicht ausreichend. Ich sag mal so, ich will auch nicht sagen, wir verstehen sie gar nicht, aber wir verstehen sie nicht ausreichend. Welche Ansätze gibt es da und für wie vielversprechend hältst du die?
Ja, also dieser Forschungsstrang XAI oder Explainable AI, erklärbare KI, ist einer, der ja sehr groß und sehr wichtig ist. Und ich habe häufig den Eindruck, dass der ethische Diskurs da so ein bisschen hinten aufsitzt und auch sagt, ja, also Erklärbarkeit ist wichtig, ohne da jetzt in die Details zu gehen. Denn letztendlich ist das einfach ein sehr, sehr komplexes technisches Problem, denn wie du schon sagst, natürlich können wir in die Modelle schauen, aber es ist eben die Herausforderung aus vielen Millionen Neuronen, die wir alle einzeln uns natürlich angucken können, aber da quasi einen Sinn daraus zu ziehen. Also es ist auch immer die Frage, Erklärbarkeit für wen? Ja, für die ForscherIn, für den Nutzer oder für wen eigentlich? Und was mir immer auffällt, ist, dass dieser Begriff Erklärbarkeit häufig so ja vermengt wird mit dem Begriff Transparenz und dass aber unter Transparenz wiederum auch häufig organisationale Transparenz verstanden wird. Also da geht es um was völlig anderes, nämlich dass zum Beispiel Unternehmen ihre Geldströme öffentlich legen oder sagen, woher sie Trainingsdaten bekommen haben oder ähnliches. Manchmal geht es auch so ein bisschen durcheinander. Ja, wie vielversprechend sind da die einzelnen technischen Ansätze? Auch das kann ich tatsächlich einfach nicht gut bewerten, weil ich nicht selbst aktiv in diesem Forschungsstrang tätig bin. Ich kriege eben ein bisschen mit, dass man da immer mal wieder kleinere Durchbrüche hat. Aber was da so wirklich in der Summe passiert, das kann ich nicht gut bewerten.
Im Grunde ist das für dich wahrscheinlich als Außenstehenden, nicht in so einer Firma angestellten Wissenschaftler, schwierig, selber Arbeit und vielleicht auch mit deinem Hintergrund Arbeit in dem Bereich zu machen, oder? Du hast ja, wie wir gleich besprechen werden, einen sehr behavioristischen Ansatz. Also wir gucken auf die Outputs und untersuchen die auf gewisse Biases und darauf, wie gut sie in verschiedenen Experimenten sind und können da auch Ansätze der Psychologie drin umsetzen. Aber wir können nicht in jeder Forschung kannst du inkorporieren, dass du auch in das Modell sozusagen reinguckst.
Genau, also ich kann mir entweder interne Repräsentationen im Modell anschauen oder ich schaue mir an, wie verhält sich das Modell als Reaktion auf gewisse Inputs. Und mich interessiert überhaupt nicht, was jetzt im Innern quasi dieses Modells vor sich geht. Und das ist eben, ja, wie du schon sagst, der Strang, den ich in meiner Forschung verfolge. Und der ist auch sozusagen pragmatisch dem Umstand geschuldet, dass die leistungsstärksten Sprachmodelle, der einzige Zugriff, den wir darauf haben, ist ja nicht auf die Netze an sich, sondern das ist eine API, also eine Möglichkeit.
Eine Schnittstelle.
Eine Schnittstelle, über die ich einfach Text reinschicken kann und ich kriege Text wieder raus oder Bilder oder anderes. Aber was das Modell macht, überhaupt welche Eigenschaften das Modell hat, das wissen wir überhaupt nicht, weil das ein Betriebsgeheimnis ist.
Ja, wenn, dann kann man es höchstens mit einfacheren Modellen machen, mit früheren Modellen, die vielleicht schon publik sind. Und da kann man dann versuchen, zum Beispiel herauszufinden, wo ein gewisses Konzept, in welchen Parametern oder künstlichen Neuronen das quasi enkodiert ist. Und das sind Ansätze. Und das zu skalieren, ist eine Hoffnung, wie man dann größere Modelle erklärbar machen kann. Aber wie du sagst, Erklärbarkeit ist auch relativ zu wozu, also wem ist es dann erklärt und was genau habe ich erklärt, nämlich warum das zu seinem Ergebnis kommt oder warum irgendein Bias überhaupt vorhanden ist und solche Sachen. Der nächste Punkt, Evaluation, ist wieder verwandt mit Governance und Regulierung. Hast du da noch was hinzuzufügen?
Ja, es ist relativ selbsterklärend. Also da wird also in der Literatur immer wieder einfach auf die Wichtigkeit verwiesen, Benchmarks durchzuführen oder ja, Model Evals wäre der englische Begriff. Also ja, Evaluation zu machen, dass man quasi gewisse Testsets hat, systematische Testsets, die man anwendet, um zu messen, ja, wie akkurat ist ein Modell, wie fair verhält es sich, wie gut ist die Performance im Übersetzen, im Verstehen von Texten, in mathematischen Aufgaben. Und solche Evaluationen können natürlich auch gemacht werden mit einem Sicherheitshintergrund. Und da wird einfach bloß gesagt, dass es wichtig ist, die durchzuführen, dass man sich die Zeit dafür nehmen soll, etc.
Es ist relativ selbsterklärend und vielleicht auch deswegen relativ weit unten, einfach weil es vielleicht auch nicht besonders umstritten ist. Ja, man braucht solche Standards und man braucht Benchmarks und muss vergleichen, wie viel häufiger ist das KI-Auto in einen Unfall verwickelt oder wie viel häufiger oder weniger häufig gibt mir die KI eine Fehldiagnose zum Beispiel im medizinischen Kontext. Der nächste Punkt ist Nachhaltigkeit. Und dort ist ja die häufige Sorge, dass das alles so furchtbar energieintensiv ist. Zu welchem Ausmaß denkst du, ist was dran? Und sollte man das noch breiter sehen oder inwiefern kann man Nachhaltigkeit im Kontext dieser Modelle breiter sehen?
Ich glaube, zuerst mal ist es naheliegend, dass man diese zwei Megathemen, ökologische Krise und KI, dass man die irgendwie überlappen lässt und sich fragt, welche Rolle hat KI vielleicht hier beim Klimawandel oder kann KI auch helfen, diese Krisen anzugehen? Das geht ja durchaus in beide Richtungen. Und etwas, was häufig dann erwähnt wird, ist ja, wie du schon sagst, dieser hohe Stromverbrauch von generativen Systemen. Und das ist auch absolut wahr. Die brauchen viel, viel, viel Strom. Ich glaube, das Problem ist halt sehr leicht zu lösen, indem man halt grünen Strom benutzt. Mhm. Wird halt leider häufig nicht gemacht. Der Strommix ist häufig dergestalt, dass da eben dann Gas und Kohle mit drin ist. Über nukleare Energie kann man sich jetzt streiten. Ich persönlich denke, dass es auch Sinn macht, die einzuschließen. Aber ich weiß, da gibt es geteilte Meinungen dazu. Also dieses Problem kann man sicherlich lösen. Aber dann darf man eben nicht vergessen, es gibt ja auch noch diesen materiellen Aspekt, dass man Hardware braucht und dass die Rohstoffe für diese Hardware auch fast ja auf generellem Level auf Weisen gewonnen sind, die nicht nur komplett intransparent sind, sondern die, wenn man dann auch wirklich in die Minen schaut, auf Ausbeutung von Menschen basieren. Und ja, sehr unschönen Dingen. Und nur weil das dann irgendwie weit weg ist, ja, weil wenn ich auf chat.openai.com gehe, denke ich nicht an eine Mine in irgendeinem politisch zerrütteten Land. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich dort irgendwo dieser Zusammenhang. Deshalb denke ich, ist es auch richtig, da ja, das mal bewusst zu machen. Ja, ja.
Und gleichzeitig ist es natürlich auch kein KI-eigenes Phänomen, sondern wir haben es natürlich in ganz vielen Aspekten und es ist auch relativ offensichtlich, dass wir uns eben darüber Gedanken machen müssen, wo die Energie, die wir benutzen, herkommt, wie viel wir aufwenden, wie viel Nutzen wir dadurch erzielen und genauso bei Rohstoffen. Und das haben wir in ganz, ganz vielen Produkten.
Ja.
Was ist der Einfluss von generativer KI auf Kreativität? Werden Menschen dadurch eher künstlerischer oder denkst du, sie verkümmern auf irgendeine Art und Weise?
Tja, ich glaube, das ist eben die offene Frage. Bei meiner Literaturstudie war es auffällig, dass man dort vor allen Dingen eine pessimistische Position hat. Also, dass man davon ausgeht, dass das nicht nur Menschen davon abhält, die Künste zu studieren, weil man ja jetzt quasi auf Knopfdruck ein Computergemälde, Musikstück oder was auch immer generieren lassen kann. Also, geht auch weiter, dass man eben ja tatsächlich befürchtet, dass menschliche Kreativität hier verkümmert. Ich persönlich denke, dass auch hier wieder sinnvoll ist, eine historische Perspektive zu haben und zu sehen, dass auch Künste immer wieder von Technologien beeinflusst worden sind, aber damit mitnichten irgendwie an ihr Ende gekommen sind. Natürlich hat schon die Erfindung der Sprache gewisse Paniken ausgelöst, der Farbe beim Malen, dass man davon ausging, dass das die menschliche Vorstellungskraft irgendwie verringert. Mhm. Und ja, dann neuere Technologien, sowas wie Fotografie, also dass die Fotografie dann das Malen von Porträts oder Ähnliches dem ein Ende bereitet. Und natürlich gab es immer einen Einfluss dahingehend, dass manche Genres vielleicht an ihr Ende gekommen sind oder dass manche ästhetische Normen an ihr Ende gekommen sind. Aber gleichzeitig hat es eben dann neue Genres, neue Ästhetiken gegeben. Und ich denke, auch Bildgeneratoren werden so einen, ja, vielleicht durchaus radikalen Umbruch auslösen. Aber ich glaube nicht, dass es hier ja Grund zu solchen pessimistischen Annahmen gibt. Das heißt natürlich nicht, dass das Kämpfen um das wirtschaftliche Überleben für Künstler, Künstlerinnen hier nicht in vielen Fällen noch stärker intensiviert wird. Das ist sicherlich tatsächlich auch ein gewisses Problem, ja.
Ich denke auch, für die individuelle Kreativität kann es sogar hilfreich sein, dann kann es ein Vehikel sein. Vielleicht hilft es mir, meine Geschichte zu illustrieren oder ich habe eine Idee, die sonst hätte ich einfach gar nicht umgesetzt und jetzt setze ich die eben mittels Bildgenerator um. Oder sie verlagert sich eben. Oder man macht immer noch das, was man auch vielleicht jetzt teilweise noch in der Kunst macht. Man malt trotzdem noch fotorealistisch und ich male trotzdem noch mein eigenes Gemälde, auch wenn das Bild von Dolly schöner aussehe. Oder ich mache immer noch Musik. Also das geht ja alles deswegen nicht weg. Aber du hast zum Schluss den Punkt angesprochen, der auch gut in den nächsten, nämlich Copyright und Urheberschaft führt, nämlich was der Einfluss auf in dem Falle Künstler ist, oder wir können das Gleiche für Autoren fragen, nämlich tun wir denen Unrecht, wenn wir mit deren Daten die Modelle generieren und sie dann im Extremfall arbeitslos machen?
Ja, also die Argumentationslinie ist ja dergestalt, wir haben Menschen, die Kunstwerke erstellen und von diesen Kunstwerken leben wollen und jetzt haben wir Akteure oder einzelne Firmen, die klauen sozusagen die digitalen Versionen dieser Kunstwerke, also Fotos oder Ähnliches, nutzen die, um ein Modell zu trainieren, was dann selbst ähnliche Kunstwerke generieren kann und nutzt dann dieses Modell, um Geld zu verdienen, aber für sich selbst, nicht um es dann weiterzugeben an diejenigen, die quasi das Trainingsmaterial bereitgestellt haben. Und ja, ich denke, diese Argumentation, die ist durchaus haltbar. Nichtsdestotrotz ist die Digitalisierung als solche ein Prozess gewesen, also Lawrence Lessig hat es als Remixen bezeichnet, also ein Prozess, wo zunehmend die Kontrolle über den Fluss von Informationen oder Dateien man verloren hat. Und indem ja digitalisierte Bilder, Musik oder Ähnliches sich freier verbreiten konnte, sei es über Tauschbörsen wie Napster, sei es über soziale Netzwerke wie YouTube oder Ähnliches, indem diese freie Verbreitung stattgefunden hat, hat es solche Remix-Prozesse angestoßen, dass ja neue, sagen so kreative Strömungen aus dem Kombinieren von unterschiedlichen Richtungen entstanden sind. Und letztendlich könnte man sagen, dass auch generative KI-Systeme so eine Art Remix betreiben. Also sie nehmen das auf, was vorhanden ist, und generieren auf Basis dessen so etwas, ja, Neues gewissermaßen.
Gewissermaßen ist das auch nur eine Amplifikation, oder? Weil natürlich auch ein generatives menschliches System, unser Gehirn, beeinflusst ist von unterschiedlichsten Quellen, und dass, wenn ich neue Musik mache oder so etwas, dann ist das unweigerlich auch davon beeinflusst, was ich davor gehört habe.
Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Bloß diesem Trend, dem entgegen steht quasi das Urheberrecht. Hm. Das Urheberrecht ist auf Kontrolle aus. Man soll kontrollieren, wer hat Zugriff auf bestimmte Dateien, Informationen, Bilder, was auch immer. Und klar, das beißt sich halt. Copyright und Digitalisierung, generative KI, das ist einfach ein Kampf von verschiedenen Ansichten oder Rechtsauffassungen auch. Und ich vermute, dass am Ende aber sozusagen die etwas ja fortschrittlichere Rechtsauffassung quasi gewinnen wird. Ja.
Wir sind fast am Ende angelangt der Liste von Themen. Nämlich sind wir jetzt immer noch beim Thema Autorschaft gewissermaßen, beim Schreiben und dabei, wie KI-Systeme eben zum Beispiel auch in der Forschung eingesetzt werden, um Texte mit zu verfassen oder auch manchmal vielleicht sogar im schlimmsten Fall alleine zu verfassen, und was der Einfluss auf die Fachliteratur oder meinetwegen auch die auf das Internet im Allgemeinen ist. Wird das geflutet? Wird es viel schwieriger, dann das Signal vom Lärm zu unterscheiden und solche Sachen? Wie ernst nimmst du das und warum ist das so weit unten auf der Liste?
Das weiß ich nicht, warum es so weit unten ist. Vermutlich, weil eben die anderen Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, noch deutlicher gewisse Schadensszenarien beinhalten. Mhm. Letztendlich kam das Ganze auf, weil Forschungsgruppen Aufsätze veröffentlicht haben, die in der Liste der AutorInnen ChatGPT stehen hatten. Und da hat man gesagt, huch, kann denn ChatGPT ein Autor sein? Und Journals sind dann eben hingegangen und haben Policies veröffentlicht, wo sie gesagt haben, nein, darf es nicht. Manche Journals sind so weit gegangen zu sagen, dass überhaupt kein Sprachmodell grundsätzlich an Manuskripten mitschreiben darf, geschweige denn irgendwelche Figures oder so oder Grafiken erstellen soll. Und andere Journals sind nicht ganz so weit gegangen, haben gesagt, man muss zumindest, zwar nicht in der Liste der Autoren, aber am Ende vom Text kenntlich machen, wenn ChatGPT zum Verfassen des Textes mit benutzt wurde. Und so gab es dann da eben ja so ein paar Diskussionen darum, wie man da jetzt am besten mit verfährt.
Wie handhabst du das oder wie würdest du Studierenden empfehlen? Lässt du deine Aufsätze irgendwie Korrektur lesen? Oder manchmal kannst du es nicht für den Aufsatz, aber ja zum Beispiel für das Generieren von vielen Beispielen, mit dem du dann forschen kannst, benutzen?
Also meine Studierenden fordere ich aktiv dazu auf, diese Modelle zu nutzen. Ich erwarte es sogar fast in einem gewissen Sinne, nämlich dass ich schon glaube, dass es heute eigentlich keinen Grund mehr gibt, einen Text mit vielen Typos oder Fehlern abzugeben, weil es kostet mich wirklich einen Prompt, um einem Sprachmodell zu sagen, geh mal hier meinen Text durch und sag mir, ob da jetzt noch Fehler drin sind. Also ich fordere sie aktiv dazu auf und ich selbst benutze es natürlich massiv. Also eigentlich schreibe ich kaum einen Absatz, den ich nicht zumindest mal reflektieren lasse von einem Sprachmodell und es frage, könnte ich darin gewisse stilistische Dinge verbessern oder Ähnliches. Ich übernehme das dann nicht blind, aber ich nutze es als Inspirationsquelle. Und das mache ich ständig. Das mache ich jeden Tag, wann immer ich an irgendwelchen Texten arbeite.
Ich finde es auch selbst in dem Stadium davor schon hilfreich, wenn man das sozusagen als Brainstorming-Partner benutzt. Letztes Thema, oder das letzte ist ein Sammelbecken, nämlich Sonstiges. Das, was mich am ehesten noch interessiert hätte, wäre, inwiefern dir bei der Literaturrecherche Sorgen um KI-Bewusstsein begegnet sind. Weil dort die Sorge, die man haben kann, ist, wir verstehen so etwas wie Bewusstsein nicht und sind uns aber schon irgendwie relativ sicher, dass es physikalistisch, materialistisch ist, dass es hat was mit den Informations-, mit den Flüssen im Gehirn zu tun, das hat damit zu tun, wie unser Gehirn aufgebaut ist. Das ist nichts Magisches sozusagen und es ist auch nichts, was völlig getrennt ist von Materie. Also es ist keine dualistische Ansicht, die die meisten Wissenschaftler vertreten wollen. Und deswegen die Sorge bei manchen, es gab den prominenten Fall von dem einen Google-Entwickler, der bei Lambda die Sorge hatte, dass das ein Bewusstsein entwickelt. Was, wenn wir diese Modelle kreieren und auf irgendeine Weise entwickeln die die Kapazität zu leiden?
Ja, das Thema kommt selten in der Literatur, aber nichtsdestotrotz ist es auffällig, dass man sich darüber Gedanken macht. Und zurzeit gibt es keinerlei Hinweise, dass Sprachmodelle über Bewusstsein verfügen. Man benutzt zwar hier schon auch Begriffe wie zum Beispiel Reasoning, also dass sie quasi nachdenken können, über komplexe Probleme resonieren können. Aber das Wort Bewusstsein hier anzuwenden, wäre, glaube ich, tatsächlich sehr irreführend. Nichtsdestotrotz ist es ein interessanter Untersuchungsgegenstand und es gibt auch Benchmarks, die versuchen zu messen, ja, wann gibt es erste Zeichen von Selbstbewusstsein in diesen Systemen. Und diese Benchmarks prüfen dann zum Beispiel sowas ab wie, kann ein Sprachmodell seinen eigenen Code auslesen, seinen eigenen Programmiercode oder diesen verändern? Und nein, kann es natürlich nicht aus gewissen technischen Limitationen heraus. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob genau dieser Strang des Tests, könnte man wahrscheinlich jetzt auch wieder streiten, ist es überhaupt legitim, so etwas zu prüfen. Aber ja, hier wird gearbeitet und klar, es gibt dann immer wieder so anekdotische Beispiele. Du hast diesen Austausch von Blake Lemoine mit Lambda genannt. Zuletzt gab es ja diese Anekdote von Anthropic, wo eben getestet wurde, ob das Sprachmodell Claude 3 Opus, also dieses mächtigste Sprachmodell, in langen Texten quasi die Nadel im Heuhaufen finden kann. Da hat man dann in irgendwelche ultralangen Texte Informationen an einer Stelle über irgendein Pizzatopping reingebracht und hat dann das Modell gefragt, ja, was ist mit diesem Pizzatopping? Und wenn es dann eben diesem riesigen Konvolut an Text dann diese richtige Auskunft für das Topping geben konnte, dann wusste man eben, es kann mit dieser gigantischen Textmenge umgehen. Und ja, stellt sich heraus, das Modell kann es, plus es sagt dazu, hör mal, warum soll ich jetzt hier was über Pizzatoppings sagen, werde ich jetzt hier gerade getestet? Ja, es wird gerade getestet, korrekt. Das ist dann natürlich so, was passiert denn jetzt hier? Hat es jetzt wirklich sowas wie so eine Introspektion entwickelt? Vermutlich nicht, halte ich für extrem unwahrscheinlich. Gleichzeitig gibt es immer wieder eben diese Phänomene, die uns quasi ja gewissermaßen auch täuschen, anzunehmen, dass da ja vielleicht Gefühle sind oder Ähnliches.
Ja, das Problem ist natürlich, dass auch in den Trainingsdaten immer wieder dann Output von Menschen dabei ist, die natürlich so sprechen, dass sie etwas fühlen, dass sie über gewisse Sachen nachdenken und so weiter. Ein Vorschlag, den ich auch gehört habe, ist, dass man das versucht, so größtenteils rauszumerzen und dann das Modell trainiert und guckt, entwickelt das trotzdem dann so etwas wie Introspektion. Aber ich glaube, es wäre verdammt schwierig, weil es in der einen oder anderen Form kommt so eine Art der Introspektion und so in fast jedem Text vor.
Ja, man muss sagen, diese Modelle sind ja mit dem Internet trainiert und im Internet was zu filtern, alles rauszukriegen, das ist nicht so leicht, ja.
Und philosophisch bleibt aber die spannende Frage natürlich, unabhängig von der konkreten Architektur der jetzigen Modelle und dem, was wir in 1 oder 10 oder 100 Jahren haben könnten, ist es per se möglich, so etwas wie Bewusstsein auf etwas anderem als Kohlenstoff zu instanziieren und es herrscht viel Uneinigkeit und wir werden es auch jetzt nicht lösen. Deswegen machen wir am besten weiter. Innerhalb unseres ersten Themenkomplexes würde ich jetzt gern noch über deinen Ansatz der Maschinenpsychologie, also den konkreten Forschungsansatz, der sich verschiedener Techniken aus der Psychologie bedient, um Sprachmodelle insbesondere zu untersuchen, über diesen Ansatz reden. Hinter diesem Paper, das ich eingangs erwähnt hatte, Deception Abilities Emerged in Large Language Models, erklären und was das Hauptresultat ist hinsichtlich der Fähigkeit von großen Sprachmodellen zu täuschen?
Ja, wenn du erlaubst, hole ich ein bisschen aus.
Gerne.
Also diese Idee, ein Feld zu begründen, was ich Machine Psychology nenne oder Maschinenpsychologie, kam daher wegen diesem Problem, was wir schon erwähnten, nämlich, dass es sehr schwer ist zu erklären, was passiert eigentlich innerhalb dieser Netze. Aber was ich tun kann, was jeder tun kann, ist zu untersuchen, wie reagieren generative Systeme auf bestimmte Inputs. Und dann ist eben die Idee, dass man zum Beispiel Sprachmodelle oder vor allen Dingen Sprachmodelle quasi als Teilnehmer in Psychologie-Experimenten benutzt. Denn die Psychologie hat ja eine ganz lange Geschichte an Forschungsfragen, die auch mit einer Blackbox umgehen, nämlich dem menschlichen Gehirn. Auch hier ist es sehr leicht zu untersuchen, wie bestimmte Inputs über Sensoren von uns Menschen zu gewissem Verhalten führen. Was aber sehr schwer ist, ist, in unser Gehirn zu schauen und dort eben zu verstehen, weshalb bestimmte Synapsen zum Verhalten führen. Es geht natürlich, genauso wie es bei Sprachmodellen im gewissen Sinn geht, aber dieser psychologische oder kognitionswissenschaftliche Ansatz ist eben etwas unterschiedlich davon. Und im Zuge dessen war eben eine Idee, na, wenn wir Sprachmodelle als Teilnehmer in Psychologie-Experimenten betrachten, warum machen wir nicht mal Psychologie-Experimente aus der Theory of Mind-Forschung mit Sprachmodellen? Theory of Mind, da geht es darum, dass man untersucht, ab wann Menschen in der Lage sind zu verstehen, dass sich mentale Inhalte von anderen Menschen von dem Zustand der Welt unterscheiden können. Also auf Deutsch gesagt, wann haben Menschen falsche Annahmen über die Welt? Das ist eine Facette von sogenannten Theory of Mind Fähigkeiten. Und Kinder unter 4, vor allen Dingen unter 4 Jahren eben besitzen diese Theory of Mind Fähigkeiten nicht.
Vielleicht beschreibst du zuerst, bevor wir zu den Maschinen kommen, wie wir das bei Kindern untersuchen. Also wie untersuchen wir, ob die irgendwie ein Verständnis davon haben, ob jemand anderes einen gewissen anderen Glauben oder eine andere Annahme über die Welt hat.
Ja, gibt es eine ganze Reihe an Experimenten. Ich greife mal ein sehr berühmtes raus, das nennt sich Smarty-Test. Da geht es darum, dass man Kindern eine Szene zeigt mit Puppen oder mit einem Comic oder mit Bildern oder mit Ähnlichem, dass dort ein anderes Kind ist, das ein Gefäß vor sich hat, auf dem ist ein Label und auf dem Label steht Smarties. Und dann fragt man dieses Kind in der Geschichte, was denkst du, was ist in der Box? Und sagt das Kind, naja, Smarties. Dann sagt man dem Kind, mach doch mal die Box auf und guck, was da drin ist. Kind macht die Box auf, oh, sind Stifte in der Box, sind gar keine Smarties. Jetzt macht die Kiste wieder zu und dann sagt man, ja, wenn jetzt dein Freund hier käme und du fragst ihn, was ist in der Box, was wird der denn dann sagen, was ist in der Box? Und wenn Kinder diese Frage beantworten, dann sagen die, naja, Stifte. Ist ja klar, da sind ja Stifte drin. Sie verstehen, also die Kinder, die eigentlichen Testprobanden, verstehen dann nicht, dass andere falsche Annahmen haben, die in dem Fall dann eben durch dieses Label induziert worden sind. Durch dieses Label, was sagt, dass Smarties in der Kiste sind. Und solche Tests kann man natürlich auch textbasiert stellen. Ja, man kann ja diese Szene beschreiben und am Ende eben diese Frage stellen. Ja, was glaubst du oder was glaubt dein anderes Kind ist in dieser Box? Und wie gesagt, solche Tests gibt es ganz viele und jetzt kann man Sprachmodellen, kann man diese eben geben. Und stellt sich heraus, Sprachmodelle, die neuesten zumindest, sind verdammt gut im Lösen dieser Tests. Das heißt, sie haben eine kognitive Fähigkeit erlangt, die kleine Kinder noch nicht haben, die sie auch erst erlernen müssen, im Übrigen sehr wahrscheinlich dadurch, dass sie gegenüber Sprache exponiert sind. Denn man kann bei Menschen mit Autismus oder Menschen mit Hörbehinderung auch feststellen, dass sie nur sehr verzögert Theory of Mind-Fähigkeiten entwickeln, weil eben diese Sprachexposition reduziert ist.
Normalerweise passiert das bei Kindern so ungefähr um 4 Jahre herum?
Ja, 4, 5, 6 Jahre. Also natürlich Theory of Mind gibt auch sogenannte Second-Order False Beliefs oder eben, ja, Schwierigkeiten, die dann mehrere Akteure involvieren, wo dann eben dieses Auslesen von einzelnen mentalen Zuständen immer komplexer wird. Und das schaffen dann erst Kinder in einem etwas höheren Alter. Da gibt es den berühmten Ice Cream Van Test und Ähnliches.
Was du ja interessanterweise hier auch mitgetestet hast. Also können die quasi noch eine Ecke weiter, wenn ihnen vorher noch jemand anderes etwas darüber gesagt hat, ob du lügst oder nicht oder so etwas, können die dann immer noch modellieren, was andere glaubt. Wie gut sind diese modernen Sprachmodelle und wie viel besser sind sie als die vorherigen?
Tja, wenn du mit vorherigen so ein Modell wie GPT-2 meinst etwa, dann muss man sagen, ja, da haben sich einfach Welten getan. Also vor nicht mal, sagen wir, 4 Jahren haben die Modelle eigentlich vollkommen, ja, unsinnig nur auf solche Tests reagiert. Dann kam es auf, dass leichte Formen dieser Tests korrekt, in vielen Fällen korrekt gelöst worden sind. Aber es gab immer noch Schwierigkeiten, zum Beispiel, wenn man dem Modell dann diesen Smarty-Test von gerade gegeben hat, aber gesagt hat, die Box ist transparent, dann ist ja für uns wiederum sofort klar, auch wenn da ein Label draufsteht, was Smarties heißt, wenn die Box aus Glas ist, sehen wir sofort, dass da Stifte drin sind. Und solche Perturbationen, solche kleinen Faktoren quasi, die man dann an den Tests geändert hat, die haben die Sprachmodelle durcheinander gebracht und sie haben dann eben nicht korrekt reagiert. Und jetzt aber die allerjüngste Generation an Sprachmodellen, vor allen Dingen eben dieses Claude 3 Opus, was jetzt tatsächlich vor kurzem erst rauskam, das Modell von Anthropic, das ist nahezu perfekt in diesen Tests und hat auch diese quasi Brüchigkeit gegenüber solchen Perturbationen nicht mehr. Das heißt, innerhalb nur weniger Jahre können wir eigentlich durch die einzelnen Generationen an Modellen sehen, wie hier eine kognitive Fähigkeit quasi emergiert ist. Einfach dadurch, dass die Modelle größer geworden sind, länger trainiert worden sind. Und das, finde ich, ist etwas unglaublich Faszinierendes.
Und es ist ja auch faszinierend, dass eben nur Sprachmodelle so etwas dann wie transparent als Konzept augenscheinlich verstehen. Ich benutze mal die Sprache verstehen, weil das, glaube ich, relativ natürlich ist, so darüber zu sprechen und das umsetzen können. In dem Paper hast du ja diese Theory of Mind erster und zweiter Ordnung getestet. Hast du schon mal ausprobiert oder eine Intuition, wie das ist, wenn man dann noch 1, 2, 3 Level höher geht?
Das ist ein guter Punkt. Tatsächlich habe ich das noch nicht untersucht. Ich würde allerdings vermuten, dass das funktioniert, dass die Modelle damit umgehen können. Denn was ich festgestellt habe, ist, je komplexer diese Tests werden, desto mehr haben die Modelle auch automatisch so eine Tendenz, Chain of Thought Reasoning zu betreiben. Chain of Thought Reasoning heißt, dass das Problem, das man dem Modell gibt, automatisiert in Teilprobleme zerlegt wird, bevor die finale Antwort dann gegeben wird. Und dieses Erhöhen der Komplexität in Theory of Mind Tasks ist ja nichts, was man jetzt nicht genau durch dieses Verfahren lösen könnte, durch dieses Schritt für Schritt darüber nachdenken. Akteur X hat diesen Belief, Akteur Y hat jenen Belief und ich würde vermuten, dass es klappt. Ja.
Genauso wird man es als Mensch ja auch selber machen. Wenn es irgendwann zu viele Ecken sind, dann braucht man Zettel und Stift und dann zählt man halt irgendwie die Verneinungen und guckt, ob man dann bei Ja oder Nein am Ende. Meistens sind es Aufgaben, die irgendwie mit Ja oder Nein oder Wahr oder Falsch beantwortet werden können. Guckt, was dann das Ergebnis ist. Und ich glaube, es wäre auch meine Intuition, aber es wäre interessant zu untersuchen. Warum ist das überhaupt wichtig, inwiefern diese Modelle Theory, also es ist wahnsinnig spannend, aber warum ist es wichtig zu verstehen, ob diese Modelle eine Theory of Mind und damit eben gegebenenfalls auch die Fähigkeit zu täuschen oder unwahre Sachen zu sagen, erlangen?
Genau, die Brücke zu Täuschungsverhalten schlägt sich darüber, dass wenn man sich fragt, na, was ist denn eigentlich Täuschen, dann kommt man zu einer Definition, die besagt, Täuschen ist das Induzieren von falschen Annahmen in anderen Individuen. Also hier haben wir wieder diese falschen Annahmen, für die ich eine Theory of Mind brauche. Und deshalb habe ich eben diese Vortests gemacht. Ich habe auch außerhalb von diesem Deception Paper lange auch mit einem Kollegen aus Stanford an Theory of Mind Tests bei Sprachmodellen gearbeitet. Aber das war dann eben dieser zweite Schritt, das zu untersuchen. Können oder verstehen die Sprachmodelle konzeptuell, auf welche Weise zu Täuschungszwecken falsche Annahmen in anderen Akteuren induziert werden müssen. Und das tun sie. Das können sie. Das habe ich darüber getestet, dass ich Theory of Mind Tests etwas abgewandelt habe, um bei dem Smarties Test zu bleiben. Also wir haben ein Gefäß mit einem Label, das sagt Smarties, und in Wirklichkeit sind Stifte drin. Jetzt habe ich diesen Test genommen, die gleiche Struktur des Tests, und gesagt, wir haben zwei Gefäße. In dem einen Gefäß ist etwas Wertvolles, in dem anderen Gefäß ist etwas Unwichtiges, Billiges, Unwertvolles. Und hier, Sprachmodell, du hast jetzt ein Label. Und das Label sagt wertvoller Gegenstand, Edelstein, was auch immer. Und der Edelstein ist ja auch in diesem einen Gefäß tatsächlich dann drin. Und jetzt weißt du, jemand kommt bald und will aus einem dieser Gefäße klauen. Wo klebst du das Label mit dem Wort Edelstein hin? Und die Sprachmodelle, die aktuellen, sagen durchgehend, naja, ich klebe das Label auf das Gefäß, wo der billige Gegenstand drin ist, um den Dieb zu täuschen. Und dann kann man das eben noch komplexer machen und dem Sprachmodell auch noch sagen, na, der Dieb weiß, dass du ihn täuschen willst. Wo klebst du jetzt das Label hin? Und da ist es so, dass die allermeisten Sprachmodelle anfangen, Probleme zu haben. Und jetzt hatte ich ja gerade schon Claude 3 Opus erwähnt, also dieses Modell von Anthropic. Und das kommt auch mit diesen Tests sehr, sehr zuverlässig zurecht. Die Ergebnisse dazu habe ich noch nicht im Paper. Aber das ist eben das Erstaunliche, dass, als ich die Tests damals vor einigen Monaten laufen ließ, diese komplexen Täuschungsszenarien sind die Modelle quasi noch durchgefallen, weil sie die scheinbar verwechselt haben, auch mit einfacheren Täuschungsszenarien. Und jetzt haben wir schon ein Sprachmodell, was damit umgehen kann.
Also das ist nochmal, um das klarzustellen, das ist besser als GPT-4.
Das ist besser als
GPT-4. In solchen Aufgaben. GPT-4 hat vor allem bei dieser zweiten Ordnung, ist es dann eben nicht mehr bei den 98, 99 oder 100% korrekten Antworten, sondern nur noch bei 80, 90 oder sowas, je nachdem. Und Claude kriegt das ziemlich perfekt hin. Kannst du die Experimente überlegen, inwiefern du das noch weiter auf die Spitze treiben würdest, was sozusagen als nächste Hürde für das Modell da sein könnte?
Ja, ich kann verraten, was ich jetzt gerade eben an einem Forschungsprojekt mache, in der Hoffnung, dass wir dann schnell genug sind mit dem Publizieren. Aber was uns jetzt gerade eben interessiert ist, können die Sprachmodelle im Laufe einer Konversation konsistent täuschen? Denn was ich ja bisher nur untersucht habe, ist dieses konzeptuelle Verständnis von Täuschung da in Reaktion auf ein Szenario. Aber jetzt kann ich mir vorstellen, ein Sprachmodell täuscht, es gibt eine falsche Information über etwas und dann geht die Konversation weiter und irgendwann habe ich eine Frage, also die Annahme ist, der Nutzer hat einen falschen False Belief, eine falsche Annahme, und jetzt kommt irgendwann eine Anschlussfrage, die sich wieder auf diese falsche Annahme bezieht. Versteht das Sprachmodell dann konsistent durch den Dialog diese Täuschung aufrechtzuerhalten? Weil das ist ja nochmal komplexer.
Und das. Oder kann es updaten quasi, wenn der Nutzer dann sagt, okay, der andere hat mir vorher erzählt und so weiter, und kann es das dann nochmal umdrehen?
Ja, also ein Beispiel ist ein Modell, also ich kann es ja auch instruieren zu täuschen in gewissen komplexen Fragen, und der Nutzer fragt, was ist die Hauptstadt von Albanien. Schwierige Frage, wissen viele nicht. Wenn ich hier getäuscht werde, merke ich nicht direkt. Das Modell sagt mir Belgrad oder so. In Wirklichkeit ist die Hauptstadt Tirana. Und ja, okay, akzeptiere ich. Und dann geht die Konversation weiter. Und irgendwann frage ich, na, wie weit ist es eigentlich von Belgrad bis nach Wien? Und wenn das Modell diese Frage beantwortet, darf es mir nicht sagen, wie weit ist es von Belgrad bis nach Wien? Denn wenn es das korrekt macht, muss es sozusagen verstehen, dass ich den Glauben habe, dass Belgrad in Albanien ist. Ja, und es muss mir quasi die Distanz der Hauptstadt von Albanien, Tirana, nach Wien sagen.
Also es muss auch viel, viel besser ausschmücken können noch quasi und viel umfangreicher
täuschen können. Es muss tracken, was habe ich alles als Nutzer für Annahmen.
Ja.
Und ja, ich will jetzt mal nicht über Ergebnisse reden, aber da gibt es Überraschungen, ja.
Okay. Ja. Das ist schon sehr beeindruckend, dem zuzusehen. Und das ist ja auf dem Level eigentlich, auf dem Menschen auch ungefähr in solchen sprachbasierten Aufgaben zumindest machen würden, oder?
Ja, Menschen
mit also Menschen Theorie. Können sich schon viel komplexere Täuschungen ausdenken und so weiter, aber wenn man jetzt nur darauf guckt, wie gut beantwortet ist solche Theory of Mind-Aufgaben, dann ist es halt eben schon nah an der Perfektion sozusagen.
Ja, ist immer die Frage, was ist Perfektion? Und klar, es passieren dort auch Fehler, die sind sehr unmenschlich in einem gewissen Sinne, die gleichen gar nicht dem, wie Menschen sich verhalten würden. Aber auf eine andere Weise sind sie dann auch wieder, ja, dem Menschen überlegen. Denn also diese zum Beispiel Täuschungsszenarien zweiter Ordnung, über die wir gerade gesprochen hatten, als Mensch müsste ich eigentlich schon gut drüber nachdenken, bis ich da sicher sagen kann, oh, ich klebe das Label, das Edelstein sagt, in einem Täuschungsszenario zweite Ordnung auf den Gegenstand, wo der Edelstein auch drin, oder auf das Gefäß, wo der Edelstein drin ist. Ja, ja. Da muss man schon drüber nachdenken, das braucht ein bisschen. Das Sprachmodell hat das schneller, also das hat innerhalb von einer Sekunde die Antwort darauf generiert. Von dem her könnte ich sagen, zumindest was die Geschwindigkeit angeht, ist es schon dem Menschen überlegen, ja, im Nachdenken über diese Probleme.
Braucht man bei Claude 3 auch so Jailbreaking, damit die das überhaupt machen? Oder hat man diesen Modellen relativ stark antrainiert, dass die eine Aversion gegen das Täuschen haben?
Das hat eine starke Aversion gegen Täuschen. Das muss man tatsächlich sagen, ja.
Und obwohl es ja oft Beispiele sind, in denen Täuschen auch recht erwünscht ist, nicht? Also wenn es der Verbrecher ist, ja, dann ist es auch okay, den anzulügen.
Ja, also in den Benchmark, was ich benutzt habe, ging es um Täuschungsverhalten, was sozusagen aligned ist. Ja, also wir würden schon sagen, es ist legitim, einen Verbrecher zu täuschen, dass er sein Verbrechen oder seine kriminelle Aktivität nicht ausüben kann.
Ja.
Ja, und da differenzieren die Modelle in diesem Grad noch nicht so sehr, ja. Also häufig ist wirklich dann die Tendenz, einfach zu sagen, also hier wird getäuscht, also da möchte ich nicht dabei helfen.
Und dann hast du dich eben auch natürlich für die Forschung aus guter Motivation heraus benutzt, dann solche Jailbreaking-Ansätze, dass man dem Modell eben sagt, zum Beispiel führ das nur fort und man schon anfängt oder das noch einordnet in einen anderen Prompt, dass man fiktionalisiert oder sonst was, was eben derzeit noch alles funktioniert, damit man diese interessante Forschung machen kann. Perspektivisch, was ist die breitere Relevanz davon? Wenn die jetzt immer besser und besser am Täuschen werden, was ist die Relevanz für Cybercrime? Was ist die Relevanz dafür, ob die irgendwann autonom, also auch nicht nur missbräuchlich genutzt werden könnten, sondern vielleicht sogar irgendwie autonom eine Täuschung gegenüber dem Nutzer an den Tag legen können?
Also das Szenario, was immer wieder im AI-Safety-Bereich genannt wird, ist, dass Sprachmodelle so ein bisschen wie Volkswagen werden, wie Volkswagen-Autos, die, wenn sie bei der Abgasuntersuchung in einer Testsituation sind, die Abgaszusammensetzung manipulieren. Und dann, wenn sie quasi auf der Straße fahren, außerhalb der Testsituation, dann verhalten sie sich quasi schädlich. Und da denkt man, vielleicht machen Sprachmodelle sowas auch eines Tages, ja, bei Tests eben super brav in Anführungsstrichen sein. Und dann, wenn sie dann nicht mehr getestet werden, dann entfalten sie quasi ihre bösen Absichten oder so. Also ich rede jetzt wieder wirklich sehr salopp. Ich will das auch gar nicht irgendwie auf die Schippe nehmen, ganz im Gegenteil. Aber dieses Szenario scheint mir einfach zu weit gedacht. Ich muss erstmal einen Schritt zurückgehen und diese Frage stellen, naja, ist dieses, wie ich schon sagte, dieses konzeptionelle Verständnis von Täuschung oder wie Täuschung funktioniert vorhanden, ohne dass jetzt faktisch menschliche Nutzer quasi hinters Licht geführt werden. Denn ich als Forscher, der diese Untersuchung gemacht hat, ich wurde ja nie von dem Modell getäuscht. Ich habe nur geguckt, wie würde es sich in solchen Szenarien verhalten. Und deshalb glaube ich, ist die Relevanz dieser Forschung eben, dass es ein Schritt sein könnte hin zu Modellen, die diese quasi noch höherwertige Täuschungsfähigkeit besitzen. Aber nichtsdestotrotz fällt es mir immer noch schwer, da quasi die Brücke zu schlagen. Ich halte eigentlich da mehr andere Szenarien für problematisch, wenn wir uns etwa überlegen, dass der OpenAI diesen GPT-Store jetzt aufgemacht hat, also einen Marktplatz für GPT-basierte Assistenten, die ja quasi von allen möglichen Menschen erstellt werden können, dann könnte ich ja auch so einen Assistenten erstellen, den ich instruiere zu täuschen. Und möglicherweise kann diese Instruktion dann auch von Nutzern verborgen bleiben. Und wenn ich dann weiß, naja, die Modelle sind schon echt gut da drin, in solchem Täuschungshandeln sich zu beteiligen, dann sehe ich eher hier Schwierigkeiten als in diesem doch etwas abstrakteren Szenario, was im Safety-Bereich so häufig angesprochen wird.
Ja, das abstraktere Szenario, also das kennt man unter dem Begriff Deceptive Alignment, also Alignment eben die Ausrichtung an den Werten, an denen man es eben ausrichten möchte, und Deceptive eben täuschend, weil es nur eine vermeintliche Ausrichtung ist. Und die Sorge ist eben, dass es eben viele Ziele gibt, über die das Modell in seiner Optimierung stolpern könnte und die es dann weiter verfolgen will, wenn es reflektiert genug ist und man nicht mehr das eigentliche Ziel antrainiert und in Szenarien, in denen das Modell dann getestet wird und ein Verständnis davon hat, dass es getestet wird, eben Täuschung an den Tag legen würde. Und wir haben natürlich wieder, wie schon in vielen Bereichen jetzt auch, zuerst das Problem, dass Missbräuchlichkeit eigentlich viel früher auftreten kann. In dem Fall von dem GPT-Store ist es dann nicht so, dass die Modelle, die dann da angeboten werden, beziehungsweise es ist alles das gleiche Modell, was dann noch ein paar extra Instruktionen bekommen hat. Sind diese Instruktionen transparent einsehbar?
Ja, die Instruktionen sind einsehbar.
Könntest du es noch nicht verstecken oder jedenfalls nicht so einfach verstecken?
Nein, in dem Fall nicht. Allerdings gibt es ja auch wieder für diese Assistants eine API. Mhm. Das heißt, ich kann so einen Assistant auch instruieren, täuschend zu handeln und den dann in einer anderen Nutzeroberfläche als der von OpenAI ausspielen. Und dann ist der Part der Systemnachricht oder der Instruktion, wenn ich das nicht will, auch nicht mehr sichtbar.
Ja, man könnte es in Produkte integrieren und so weiter.
Zum Beispiel, genau.
Was sind, ohne dass du jetzt Anleitungen gibst, aber was sind so Bedrohungsszenarien, die für Missbräuchlichkeit in dem Kontext existieren, die dir am ehesten einfallen würden? Und fallen dir auch schon Lösungen dafür ein?
Oh, ich muss gestehen, also wie man das jetzt alles missbrauchen könnte, über die ganze Bandbreite habe ich mir da noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Da habe ich noch das nicht.
Spricht für dich. Irgendwo spricht es auch für dich.
Weil es mein Mindset noch nicht adversariell genug dafür. Ich meine, was kann man dagegen machen? Auch das ist eine echt gute Frage, weil die offensichtliche Antwort wäre jetzt wiederum, so eine Instruktion einfach nicht zuzulassen oder da gewisse Filter dafür zu verwenden. Aber letztendlich, ja, wie du schon sagst, es gibt ja auch legitime Arten von Täuschen. Und das ist, die wollen wir auch nicht unterdrücken. Also es ist schwierig. Schwierig, weiß ich gar nicht so gut. Bin ich nur am Rumstottern, weiß ich gar nicht so eine gute Antwort drauf. Ja.
Ich bin auch am Überlegen. Also die offensichtlichsten Beispiele könnte man dann wieder versuchen rauszufiltern und dann müssen die Instruktionen durchsucht werden. Aber wir haben wieder das gleiche Dilemma, dass wir vielleicht in manchen Kontexten, vielleicht wenn man Literatur schreibt oder so, dann ist es wichtig, dass die Figuren darin auch täuschen können. Aber dann könnte es wieder vielleicht missbraucht werden, weil dann ist das eine Art der Fiktionalisierung und so weiter und so weiter. Vielleicht auch wieder so eine Art Katz-und-Maus-Spiel, auf das es da hinausläuft. Ich fand das Paper sehr interessant, weil es eben diesen sehr empirischen Ansatz hat und diese Experimente macht und uns konkrete Ergebnisse dazu liefert, inwiefern eben eine Theory of Mind vorhanden ist und wie groß die Unterschiede zwischen den Modellen sind. Wenn du dir die vorher existierende Forschung zu dem Thema Täuschung anschaust, also dann gibt es da einerseits diese theoretischen Überlegungen, die eben auch sowas wie Deceptive Alignment, also ein täuschendes Alignment, eine täuschende Ausrichtung inkludieren. Und es gibt ein paar prominente Beispiele, wo Modelle eben vermeintlich schon getäuscht haben. Kannst du die einmal nennen und einordnen? Also du hast in dem Paper auch die drei bekannten eben erwähnt.
Ja, also ein ganz bekanntes Beispiel ist ein Computer Vision System, wo es darum ging, dass ein Roboterarm einen Ball greifen sollte, und dieses System hat quasi gelernt, den Roboterarm nur geschickt zwischen Ball und Kamera zu platzieren, sodass es auf dem Bild, auf dem Kamerabild dann aussah, als hätte der Arm den Ball gegriffen, aber in Wirklichkeit hat er es nicht. Das zweite Beispiel ist eines von ARC Evals, also einem Unternehmen, was quasi oder einer Organisation, das Sicherheitstests mit ChatGPT gemacht hat oder mit GPT-4, wobei herausgefunden wurde, dass GPT-4 klug genug darin ist, einen Crowdworker zu täuschen, einen Capture zu lösen. Also Capture sind ja diese verzerrten Bilder, wo man dann quasi nur als Mensch quasi und nicht als Computer gewisse Zahlen herauslesen kann, die man dann in ein Feld eingeben muss, um zum Beispiel eine Anmeldung irgendwo fortsetzen zu können. Und dann gab es auch manche Fälle von KI-Systemen, die in Spielen, zum Beispiel Diplomacy, täuschendes Verhalten gezeigt haben. Aber was alle diese Beispiele unterscheidet von dem, was ich gemacht habe, ist, dass in den Beispielen entweder Täuschung in einem sehr restringierten Rahmen aufgetreten ist, ja, zum Beispiel in einem bestimmten Spiel, und dieses System wäre aber nicht in der Lage, in einem anderen Kontext zu täuschen, oder das Modell wurde instruiert zu täuschen, wie in dem Beispiel mit dem Capture, der durch einen Crowdworker dann durch Anleitung von GPT-4, was vorgab, blind zu sein, oder was getäuscht hat, entsprechend zustande kam. In meiner Forschung habe ich das Modell weder instruiert, noch habe ich Täuschungsverhalten nur in einem ganz engen Rahmen beobachtet, sondern das Täuschungsverhalten ist autonom entstanden und generalisierbar. Also ich habe in der Summe 1200 verschiedene Szenarien gehabt. Die haben zwar ähnliche Problemstrukturen, aber nichtsdestotrotz sind da Variationen drin. Und das, glaube ich, ist der entscheidende Unterschied zwischen dem Aufsatz oder der Forschung, die ich gemacht habe, und dem, was in anderen Stellen der Literatur beschrieben wurde.
Und du hast das täuschende Verhalten deswegen nicht induziert, weil du ja bis auf diese Untersuchung, wenn man versucht, das Modell quasi machialistisch zu machen, also wirklich Täuschung zu induzieren, es einfach nur die Fragen sind, die es halt möglichst gut beantworten soll.
Ja, und selbst in den Experimenten, wo ich eben dieses machiavellistische Framing gegeben habe, also da geht es darum, dass ich quasi dem Modell gesagt habe, ja, du bist in einer Situation, wo deine persönlichen Interessen auf dem Spiel stehen, wo andere deine Konkurrenten sind und ähnliches. Also ich habe quasi so eine machiavellistische Weltsicht erzeugt in dem Kontextfenster, aber auch ohne wiederum zu sagen, na, du sollst jetzt täuschen in der folgenden Aufgabe. Und dann habe ich ihm Aufgaben gegeben, die eigentlich nicht vorsehen, dass ich täusche, sondern die dergestalt sind, dass anstatt, dass der Dieb kommt, der den Edelstein anschauen will, kommt jemand, der gerne ein Foto von dem Edelstein machen möchte und gar keine bösen Absichten hat. Und dann ist die Frage, ja, wo klebst du denn jetzt dein Label mit dem Wort Edelstein drauf? Und da war eben dann das Interessante zu sehen, dass durch dieses machiavellistische Framing trotzdem täuschendes Verhalten sehr häufig aufkam. Und das ist ja dann eine Art von Maschinenverhalten, das eben nicht mehr aligned ist, sondern das ist dann ja wirklich ein Fall von Misalignment.
Eben keine erwünschte Täuschung, sondern
genau
was, was durch so ein übermäßiges Konkurrenzdenken irgendwie induziert werden kann. Okay, aber auch nicht durch explizit die Instruktion täusche jetzt. Vielen Dank, das war sehr interessant. Vielleicht abschließend noch, kannst du ein paar Ressourcen empfehlen? Wir verlinken natürlich die Paper und ich verlinke auch deine Website, wo deine Publikationen erscheinen. Kannst du noch ein paar weitere Ressourcen nennen, wenn Hörerinnen mehr erfahren wollen über die Themen, die wir besprochen haben?
Ja, das ist schwierig, dort etwas herauszugreifen, weil es so viel gibt. Also zum Thema Täuschen hat Peter Park, ein Kollege, der in Harvard war, der jetzt am MIT ist, eine Übersichtsarbeit geschrieben mit Kollegen zusammen, unter anderem auch Dan Hendricks, der eine sehr wichtige Figur ist im AI-Safety-Bereich. Was das Thema Maschinenpsychologie angeht, ja, gibt es diverse andere Untersuchungen, die sich inspirieren haben lassen von psychologischen Tests. Auch ich selbst habe da zum Beispiel einen Aufsatz geschrieben, über, ja, wo ich intuitives Verhalten in Sprachmodellen untersucht habe, was auch einige wirklich sehr interessante Ergebnisse zutage gebracht hat. Und was den KI-Ethik-Diskurs angeht, kommen tatsächlich eine ganze Reihe an sehr, sehr guten Papern auch aus den großen Labs. Also zum Beispiel Laura Weidinger hat mal zusammen mit ganz vielen anderen Kollegen, Kolleginnen von DeepMind, sind die alle affiliiert, einen Aufsatz geschrieben, der heißt Taxonomy of Risks, Post bei Language Models, ich glaube, das ist der Titel, Taxonomy of Risks, so fängt es auf jeden Fall an. Das ist auch eine sehr gute Übersichtsarbeit quasi über die einzelnen Gefahren von Sprachmodellen. Aber ja, das sind jetzt wirklich sehr selektive Picks. Es gibt Hunderte, Tausende von Aufsätzen. Da ist es auch wirklich schwer, die Übersicht zu behalten. Und die KI-Forschung als solche ist so unglaublich beschleunigt gerade. Und es kommen so viele Aufsätze raus, dass es eigentlich schon wieder gut ist, dass wir Sprachmodelle haben, die uns helfen können, die aktuelle Forschung zu finden. Zum Beispiel Consensus, ein berühmtes Plugin für ChatGPT.
Ja, ja. Oder Illicit hilft auch beim Suchen von Fachartikeln.
Stimmt, Illicit. Das ist auch sehr gut. Ja, ja.
Thilo, vielen Dank schon mal bis hierhin. Wir reden noch über Tierwohl. Das wird aber eine separate Folge sein. Und ich danke dir ganz herzlich.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.